ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ich kann ganz schlecht mit Ungerechtigkeiten umgehen. Das kannst du als Schiedsrichter natürlich brutal einfordern. Der Angriff hat nicht wehgetan, körperlich. Aber er war schockierend. Sehr viel schockierender war ein Kommentar von einem ehemaligen Trainer, der damals keine Anstellung hatte, aber auch in dieser Liga trainiert hat und gesagt hat, geschieht dir recht. Das ist das Los vom Schiedsrichter. Er wird im Verlauf von Spiel muss man Entscheidungen treffen, die, da weißt du ganz genau, das hat jetzt einen riesen Einfluss aufs Spiel.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Lukas Fähnrich. Er ist FIFA-Schiedsrichter. Pfeift seit über 10 Jahren in der höchsten Liga der Schweiz, hat auch schon ein Schweizer Cup-Final gepfiffen, IB gegen Lugano, und ist auch immer wieder international als Unparteiischer unterwegs. Er sagt, er hat mit diesem Beruf seine Berufung gefunden. Auch wenn es immer wieder sehr herausfordernd ist. Wie geht er mit dem Druck um? Wie schafft er es sofort, die richtige Entscheidung zu fällen in Situationen, wo es manchmal gar nicht so klar ist? Und wie geht er damit um, dass die Entscheidung ja sofort von allen bewertet wird? Dass eine Seite auch immer gerade hässlich wird? Das sind alles so Themen, die wir diskutiert haben miteinander, zu einem Zeitpunkt der Weltmeisterschaft 2026, kurz nachdem die Schweiz gegen Argentinien rausgefallen ist. Ich wünsche euch ein gutes Zuhören bei dem Gespräch mit dem Profi-Schiedsrichter Lukas Fähnrich. Lukas, ich habe so eine blöde Frage zum Anfang, aber sie brennt mir unter den Fingernägel. Wissen die Leute wirklich, wo dein Auto steht?
Sie könnten es wissen, wenn ich eins hätte. Aber die Wahrheit ist, ich habe gar kein Auto.
Das ist so ein blöder Spruch. Wie geht dir so Gesänge? Geht dir die noch nach? Ist das noch irgendetwas, was du hörst überhaupt?
Das würde ich ehrlich gesagt recht lustig finden, aber es kommt eigentlich praktisch nicht mehr vor. Vielleicht wisst ihr auch, dass ich gar kein Auto habe und lehnt das aussen vor. Aber ich finde gerade so kreative Gesänge, die nicht unter der Gürtellinie sind, die einen gewissen Respekt beinhalten, finde ich sehr lustig.
Ja, und gleichzeitig muss es respektvoll sein. Ich kann mir vorstellen, dass du als Schiedsrichter sehr viele Sachen erlebst, die einfach nicht mehr respektvoll sind.
Ja, das kommt durchaus vor. Ich muss aber auch sagen, oder darf sagen, es ist nicht die Mehrheit. Also es ist nicht so, dass ich Wochenende für Wochenende Drohungen bekomme oder Beleidigungen bekomme per Instagram oder auf LinkedIn oder in die Face-to-Face. Es passiert effektiv zum Glück selten. Es kommt aber natürlich schon auch vor, weil man eine gewisse, sagen wir mal, eine Rolle hat, eine Funktion hat, die für viele Leute entscheidend ist in Bezug auf das, auf den Ausgang von einem Spiel. Und dann ist man manchmal halt auch ein bisschen ableiten für die Leute.
Ja. Aber du bist der, der Entscheidungen trifft, wo du weißt, immer die Hälfte. Gut, es kommt ein bisschen darauf an, wie gross das Stadion ist und wie viele Fans das es hat. Jetzt bei der WM jetzt ist es teilweise mehr als die Hälfte gewesen. Ist man entweder, muss man so sagen, du bist der, der die Entscheidungen fällt und du weißt, ein Teil davon wird sie nicht gut finden.
Ja, absolut. Auch wenn der Entscheid unter Umständen korrekt ist, das kann man nicht beeinflussen. Mit dem muss man lernen leben. Und man weiss aber auch schon relativ früh, wenn ich Schiedsrichter bin oder werde, dann werde ich nicht Freunde sammeln auf dieser Fußballwelt, sondern ich habe einen wichtigen Job zu erfüllen, wo man standhaft bleiben muss.
Wo kommt die Wut? Was denkst du, wenn die Leute hässlich sind auf dich?
Oh, ich glaube, die Wut hat sehr oft nichts mit mir selber zu tun, als Person. Es ist für mich schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Das kann sein, dass sich da viel angestaut hat im Verlauf einer Woche. Vielleicht daheim, im Privaten, vielleicht auf dem Beruf. Vielleicht trigger ich durch gewisse Verhaltensweisen auf dem Platz, durch meine Art und Weise gewisse Leute. Vielleicht verbinden sie mich mit jemandem, den sie kennen, der sie nervt. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe versucht, im Verlauf der Karriere das Ganze nicht persönlich zu nehmen, sondern mit meiner Funktion zu verbinden. Und je älter ich werde, desto ein bisschen weiser werde ich, leider immer noch nicht genug im Alltag oder nicht immer, aber ja, gelernt auch, dass so gewisse Einflussbereiche, die stehen einfach aussen vor, auf die habe ich keinen Einfluss und mit denen möchte ich mich so wenig wie möglich beschäftigen.
Mhm.
Es ist der Job, es ist die Aufgabe, es ist der Beruf,
ja.
Es ist die Rolle.
Ja.
Und du bist ja aber gleich eben auch noch ein Mensch. Und es würde mich wundern, mit dir in dem Gespräch dort hineintauchen, wie du wieder das gelernt hast, dort auch können dich distanzieren. Und natürlich sind wir nicht ein Experten-Talk und es geht jetzt auch nicht darum, dir irgendwelche Fragen oder dir irgendwelche Antworten aus der Nase zu ziehen, wenn es um die Weltmeisterschaft geht. Aber wir sind gerade, also die Folge wird ausgestrahlt am Wochenende, wo das Finale stattfindet von der Weltmeisterschaft 2026. Und Schweizer Nazi ist letztes Wochenende ausgeschieden in dem Viertelfinale gegen Argentinien. Hast du den Match geschaut?
Ich habe den Match geschaut, ja, ich habe durchgehabt. Trotz Jetlag bin ich noch wach geblieben.
Hey, du bist ja noch lange auf Reise gewesen, ja, genau. Zurückgekommen.
Und ich habe den Match um 11 schon geschaut, was rückblickend ein Fehler war, weil ich hatte wirklich Mühe gehabt, vor dem Abpfiff meine Augen offen zu behalten. Oh. Ist dann aber gegangen mit ein paar Kaffees und klar, während dem Spiel ist die Müdigkeit total abgefallen, weil man so im Match drin war und den Match natürlich mit voller Aufmerksamkeit geschaut haben. Das Zweite, ein Kollege und ich, alle anderen sind schon geschlafen und wir haben den Match bis zum Ende geschaut.
Kannst du den Match noch neutral schauen oder bist du die ganze Zeit am Mitpfeifen?
Also, wenn die Schweizer Nazi nicht spielt, bin ich neutral. Dann bin ich total fokussiert auf den Schiedsrichter. Aber klar, wenn die Schweizer Nazi spielt, dann bin auch ich nicht mehr neutral. Und in denen, das ist auch der Grund, wieso ich nie ein Match für die Pfeife von der Schweizer Nazi oder wo irgendwie die Schweizer Nazi irgendwo eine Verbindung dazu hat. Und in diesem Match ist klar, da bin ich auch Schweizer und da bin ich nicht neutral.
Ja.
Und auch beim FC Litau, das ist mein Heimatverein, für den pfeife ich, für den darf ich auch nie pfeifen. Wenn ich das Match vom FC Litau schaue, bin ich auch nicht neutral.
Aber du pfeifst?
Ich pfeife den FC Litau und darf darum auch nicht den FC Litau pfeifen. Ich gehe aber sehr oft noch das Match schauen, natürlich von meinem Heimatclub.
Warte jetzt mal, ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich verstanden habe. Du pfeifst oder du darfst aber nicht?
Genau. Das Pfeifen heisst, ich bin gemeldet für den Verein, für den FC Litau, weil jeder Verein muss ein gewisses Kontingent an Schiedsrichter stellen und für den Verein bin ich gemeldet. Das heisst, ich pfeife für den FC Litau, aber es ist ein bisschen missverständlich. Ich darf ja eigentlich den FC Litau nicht pfeifen. Ich bin einfach gemeldet.
Weil du Fan bist?
Weil ich dem Verein angeschlossen bin, dem Verein angehöre. Das heisst, ich wäre nicht mehr neutral, wenn ich den Verein pfeifen würde, weil der Verein genau, da ist ja das Kontingent an Schiedsrichter, wo sie stellen müssen. Da bin ich ein Teil davon und ich komme auch einen ganz kleinen Batzen von diesem Verein über.
Und du sagst aber ganz proaktiv, hey, look, das ist der Verein, bei dem bin ich dabei und da wäre ich jetzt zu parteiisch. Und sagst darum, nein, den kann ich nicht eben aktiv pfeifen.
Zum Glück ist der Verein in der Drittliga regional. Das heisst, er ist sehr weit weg vom Profifußball und da stellt sich die Diskussion zum Glück gar nicht, ob ich den Verein effektiv mal pfeifen könnte.
Gut. Was geht in dir vor, wenn du dem Fall der Schweizer Nazi zuschaust, so bei einem Viertelfinale gegen Argentinien?
Ja, aber wie gesagt, ich bin dann auch nicht neutral und ich bin dann auch ein Stück weit ein Fan und leide mit. Leide mit den Spielern, mit den Fans. Ich leide aber auch immer noch mit dem Schiri mit. Auch wenn die Schweizer Nazi spielt, weil ich bleibe Schiedsrichter. Also wenn ein Schiedsrichter einen Entscheid für oder gegen die Schweiz fällt, dann tut mir das auch weh. Ich möchte nicht, dass ein Team erfolgreicher ist als ein anderes wegen einem Fehlentscheid. Und das ist dann auch immer noch schmerzhaft, weil man genau weiss als Schiedsrichter, wie sich's anfühlt, wenn man einen Fehler macht. Vor allem, sag jetzt mal, in Spielen, die eine gewisse Brisanz haben oder noch eine grössere Wichtigkeit als andere Spiele haben, tut das natürlich noch viel mehr weh, weil das länger haften bleibt in den Köpfen der Leute.
Mhm. Hat er einen Fehler gemacht?
Dazu kann ich mich nicht äußern. Und ich möchte mich auch nicht äußern, weil es ist ein Kollege von mir, es ist ein Credo für uns Schiedsrichter, dass man nicht über Schiedsrichter tut oder Entscheidungen diskutiert oder öffentlich diskutiert.
Verstehe ich voll. Und ich will die voll nicht irgendwie rein. Wir haben lustigerweise ja das Gespräch abgemacht, viel früher, bevor wir gewusst haben, dass es rauskommt. Und gleichzeitig möchte ich vielleicht eine andere Frage stellen, die du vielleicht kannst beantworten. Oder, die Stimmung nach dem Match ist ja so ein bisschen zweiteilt. Man sagt, mega toll, was man da geschafft hat. Viertelfinale gegen Argentinien und so. Und dann sagen wir aber auch, wenn der Schiedsrichter anders entschieden hat und mit der neuen Regel, die ja die FIFA quasi das möglich macht, dass man eine Karte jemand anderem kann geben kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe. Das kannst du vielleicht richtig nachher aufklären. Und es dann eben dann halt auskommt, dass der Embolo einen Schwalbe macht und dass man das logischerweise darf pfeifen und entsprechend, dass das ja auch eine Karte kann sein und gleichzeitig aber in einer Situation, in einem Mittelfeld und einfach so in einer, ja, in einem Moment, wo man weiss, hey, wenn das jetzt passiert und der muss auf den Platz und kommt eben die rote Karte rüber, dann wird irgendwie so ein Spiel mit beeinflusst.
Ja.
Wie gehst du als Schiedsrichter mit dieser Situation um, wenn du weisst, ich muss das jetzt machen, ich kann gar nicht anders irgendwie in dem Moment, aber es beeinflusst das Spiel maßgeblich.
Ja, das ist das Los vom Schiedsrichter. Er wird im Verlauf von Spielen, manchmal im Verlauf von Saisons, nicht jedem Spiel ist es gleich, muss man Entscheidungen treffen, da weißt du ganz genau, das hat jetzt einen riesen Einfluss aufs Spiel. Oder vielleicht sogar auf eine Meisterschaft oder auf eine Endrunde. Und da muss man durch. Da muss man entscheiden. Und da muss man die richtige Entscheidung fällen. Ich hatte das in meiner Karriere auch schon ein paar Mal gehabt, im Match, wo ich gewusst habe, oh, jetzt musst du einen Entscheid fällen. Und der Entscheid, der ist schwer zu fällen. Weil das ist nicht ein schwarz-weiß Entscheid. Das ist vielleicht ein 60-40 Entscheid für einen Penalty oder gegen einen Penalty. Und ich muss jetzt da einfach die beste Entscheidung fällen auf dem Platz. Und wie du vorher auch schon angesprochen hast, die eine Hälfte wird sich darüber aufregen und wird eine entscheidende Frage stellen, wird nicht einverstanden sein. Und die andere Hälfte, ja, ist zufrieden. Und so ist das im Fußball, so ist das als Schiedsrichter, das gehört einfach dazu. Und da versucht man, den besten Entscheid zu fällen für Fußball. Das versucht man rauszuspüren mit Erfahrung. Und dann gibt es aber auch wirklich manchmal Entscheid, wo man sagen muss, ich fühle mich eigentlich nicht so wohl, den Entscheid zu fällen, aber ich muss den Entscheid fällen, weil das entspricht im Reglement und ich habe gar keinen Handlungsspielraum.
Mhm.
Ich mag mich erinnern an eine Situation von rund, ja, sind schon 2,5 Jahre her, wo ich meinem Spieler eine rote Karte gegeben habe. Und ich habe gewusst in dem Moment, das ist nicht das, was ich will.
Hm.
Ich habe das Gefühl gehabt, aufgrund von unseren Weisungen, dass ich die rote Karte geben muss. Und du kannst dir vorstellen, wie ich vor dem Bildschirm gestanden bin. Es hat eine Intervention gegeben vom Videoschiedsrichter und ich bin vor dem Bildschirm gestanden und habe gewusst, okay, egal was du jetzt machst, jetzt kannst du eigentlich nur verlieren, aber du musst den Entscheid fällen, der korrekt ist. Oder damals korrekt war, nach dem Entscheid, den ich getroffen habe, haben wir dann die Weisung zum Glück geändert, dass man das heute anders ausleitet, aber damals, ja, hatte ich keine andere Wahl mehr gehabt vor dem Bildschirm. Ich hatte die Wahl gehabt, zu sagen, nein, ich stütze mich nicht auf das ab, was meine Vorgesetzten von mir verlangen. Ich klammere das aus und gehe meinen eigenen Weg, aber das wäre meiner Meinung nach auch nicht richtig gewesen, weil ich dann Gott gespielt hätte und ja. Ich wollte nicht Gott spielen. Ich wollte das Reglement umsetzen auf eine gute, clevere Art und Weise, wie es im Fußball dient, wenn es möglich ist. Und wenn es halt kein Spielraum gibt, muss man auch das berücksichtigen und einen Entscheid fällen, wo man fällen muss.
Weil es klar geregelt ist.
Ja.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, im Reglement ist vieles klar geregelt, vieles aber auch nicht. Und da gibt es manchmal noch Umsetzungen. Also wie setzen wir in der Schweiz gewisse Situationen um? Das kann in der Schweiz anders sein als im Ausland. Und wenn in der Schweiz die Umsetzung so und so erfolgt, dann hat man das so umzusetzen. Weil man ist part of a team. Also man kann da nicht als Einzelgänger etwas machen, wo die anderen nicht machen.
Ja, klar.
Dann hat man auch keine Konsistenz drin. Dann überrascht man die Leute, weil man dann nicht mehr berechenbar ist. Das ist ein riesiges Problem, das man hätte als Schiedsrichter, wenn man nicht mehr berechenbar ist.
Und Berechenbarkeit hat auch damit zu tun, dass man dich als Schiedsrichter im Verlauf von dem Spiel auch lernt kennen. Im Sinne von, dass man weiss, es gibt ja da aber den Ausdruck, das ist jetzt aber ein strenger Schiedsrichter, oder der hat es im Griff und so. Wie, da frage ich mich immer so, wie merkt man das eigentlich? Also, ich spüre das auch, wenn jemand irgendwie die ganze Zeit am Pfeifen ist und jemand die ganze Zeit gelbe Karte austeilt, dann frage ich mich irgendwann, ob der vierte, fünfte gelbe Karte, frage ich mich, sind jetzt die Spieler so krass getroffen oder ist der Schiedsrichter einfach eben eher streng? Wie machst du das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mittlerweile kennt man sich sehr gut. gut. Also die Spieler kennen mich gut, weil ich schon lange dabei bin. Ich kenne sie gut, die, die schon länger dabei sind. Und man baut sich so ein bisschen das Image auf. Und ich glaube, das Image hat jeder Schiedsrichter. Entweder eben vielleicht eher streng oder eher locker. Oder bei dem kannst du den Pfeiften, sag jetzt mal, eher weniger. Der gibt vielleicht mal schnellere Karten. Man kann ja auch die Statistiken nachschauen. Der gibt vielleicht im Schnitt weniger Penalties als andere. Vielleicht ist das totaler Zufall. Vielleicht hat es aber auch etwas. Da muss man ehrlich mit sich selber über die Bücher. Und das ist mal so die eine, so wie die Vorgeschichte, bevor der Match anfängt. Und wenn dann der Match anfängt, bin ich im Optimal in der ersten Viertelstunde, mache ich einen guten Match, so dass meine Linie klar ist. Dass die Spieler merken, ah, das kann ich machen und das kann ich nicht machen. Und dann gibt es in der Regel auch wenig Probleme auf dem Platz, weil die Leute genau wissen, okay, das ist erlaubt und das ist halt nicht mehr erlaubt. Und wenn ich in der ersten Viertelstunde, wenn ich dort jetzt ungenau bin, vielleicht eine Fehlbeurteilung habe, wo nicht vertappt, wo manchmal mal so und manchmal so ist, dann gibt das Unruhe. Oder wenn ich eine überstrenge gelbe Karte gebe oder vielleicht eine verpasse nach 3 Minuten, die ich unbedingt müsste geben, dann kann das zu Problemen führen im Verlauf des Matches. Das heisst, die erste Viertelstunde ist für mich schon spielentscheidend in dem Sinn für den Ausgang des weiteren Verlaufs. Weil es kann dann durchaus sein, dass in der ersten Viertelstunde den Match eigentlich schon verloren hast als Schiedsrichter.
Interessant, du redest einfach verlieren in dem Moment.
Ja, weil wenn ich Kontrolle verliere oder wenn ich eine schlechte Leistung bringe, ist es für mich eine Niederlage.
Was passiert, wenn das mal nicht schaffen in der ersten Viertelstunde?
Das ist schon ein paar Mal passiert. dann muss ich sie wieder reinholen. Also dann muss man auch ehrlich sein. Und dann muss man den Leuten vielleicht nach 20 Minuten sagen, hey, schau, ich weiss, ich habe jetzt die erste Viertelstunde vielleicht nicht so einen super Match gemacht oder meine Linie war nicht so berechenbar gewesen, aber jetzt gebe ich Gas und ab jetzt zählt es und jetzt kannst du mir vertrauen, so ein bisschen die Spiele wieder versuchen, ins Boot zu holen. Und ich glaube, wenn man so eine Ehrlichkeit an den Tag legt, weil die Spieler merken, wow, ob man gut drauf ist oder nicht, dann kann man sie wieder zurückholen. Und im Worst Case kann man sie nicht mehr zurückholen, weil man vielleicht genau gleich schlecht weitermacht oder noch schlechter weitermacht. Und dann wird es dann wirklich schwierig. Dann hoffst du dann einfach, dass der Match so schnell wie möglich vorbei ist und endet, was zum Glück ja jetzt selten in meiner Karriere passiert ist.
Dass es dann irgendwie dir auf der Nase rumgetanzt sind, ist das eine Gefahr dann?
Ja, oder dass ich jetzt das Gefühl hatte, der Match ist mir entgleitet oder droht mir zu entgleiten und dann muss jetzt unbedingt so schnell wie möglich fertig sein.
Ja. Und entgleiten bedeutet eben, wenn du, einfach, dass ich es noch richtig verstanden habe, wenn du wirklich, wenn die Spieler machen, also Sachen machen, die du eigentlich müsstest pfeifen, aber du weißt auch vorher, habe ich es auch nicht pfeifen, das pfeife ich in dem Fall auch nicht mehr. Aber, und dann gibt es so eine komische Reihenfolge von Entscheiden, die irgendwie nicht ganz verhebt.
Ja, absolut. Oder wenn ich merke, nach jedem Entscheid reklamieren alle. Oder niemand ist mir zufrieden. Egal, was ich mache. Jetzt habe ich nicht nur 50% gegen mich, sondern 100%. Und dann noch vielleicht das Publikum. Ich bin nicht mehr berechenbar. Und die Karten stimmen nicht mehr. Ich verpasse sie. Oder gibt vielleicht mal einen zu viel. Dann gibt es vielleicht noch einen Penalty, der so eher ein bisschen soft ist, der nicht so klar ist. Dann spürst du es sehr gut. Mm. Und dann ist der wirklich, dann wird es schwierig.
Reklamiert wird ja immer. Habe ich das Gefühl. Mhm. Was reklamiert man eigentlich da die ganze Zeit? Was sagt man dir denn so?
Ja, verschiedenes. Also ich glaube, als Schiedsrichter wirst du so ein Experte von, was ist eine echte Reklamation, was ist so ein bisschen eine gespielte oder vielleicht eine manipulative Reklamation. Das erkennt man sehr schnell. Ob jetzt der Spieler einfach vielleicht ein bisschen etwas rausholen für die nächsten Situationen oder ob es wirklich ernst meint. Und dann kann es sein, also Spieler sagt, da bin ich nicht einverstanden, deine Linie ist viel zu tief heute oder ist viel zu hoch oder pfeif doch nicht jedes Eich oder pfeif endlich mal etwas. Das ist sehr, sehr verschieden. Es ist in 99,9% der Ballfälle immer respektvoll, also das geht nicht unter die Gürtellinie. Aber es ist sehr unterschiedlich, auch was für ein Verhältnis man hat. Mit dem einen hat man vielleicht ein Verhältnis, das schon ein bisschen tiefer ist im Sinn von, man kann mal einen Spruch machen oder man kann es mit einem Lächeln, kann man vielleicht eine Diskussion beenden und mit einem anderen muss man vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger sein, dann muss man eher ein bisschen sachlicher bleiben und gewisse Leute wollen gar nicht mit dir reden, die sind einfach froh, wenn du sie in Ruhe lässt, bin ich auch froh. Mhm. Die sagen sich, hey, mach dein Match, red nicht mit mir, also das sagen sie nicht, aber es gäbe es jetzt zu verstehen und das ist völlig, völlig unterschiedlich. Wie halt die Menschen unterschiedlich sind.
Ja, du bist einfach ein Mensch, du musst eine Menschenkenntnis haben in diesem Beruf.
Ja.
Was hast du denn für Möglichkeiten, ausser Ich mag mich erinnern, wenn ich mal ein Interview von dir gelesen habe, wo du gesagt hast, du kannst eben in verschiedenen Abschnitten disziplinarisch auftreten. Es muss nicht immer gerade so vor der Karte sein, das ist ja logisch nicht. Und man sieht ja manchmal auch diskutieren und dann pfeifen und dann herlaufen und dann so. In dieser Viertelstunde, die du vorher angesprochen hast, ist es dir vor allem dein Ziel, mit denen ins Gespräch zu kommen, die das brauchen und dort irgendwie ein bisschen Klassenführung zu machen. Du bist ja Lehrer gewesen, Sekundarschul- und Berufsschullehrer. Da geht es ja auch ganz fest darum, in den ersten Lektionen Klasse in den Griff zu bekommen und eine gewisse Härte und gewisse Strenge, aber eben auch eine gewisse Personality durchzurücken. Kann man das vergleichen?
Ja, das kann man sehr gut vergleichen. Und ich versuche da wirklich in der ersten Viertelstunde das Vertrauen zu gewinnen. Dass die Leute denken, okay, der hat es im Griff. Der weiss, was ein Foul ist, der hat ein gutes Fußballverständnis. Er ist nicht zu locker, aber ist auch nicht zu streng. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich 5, 6, 7 Jahre zurückgehe, bin ich wahrscheinlich eher ein zu strenger Schiedsrichter auf dem Feld. Auch vielleicht mal eher eine Karte zu viel gegeben als zu wenig. Und das hat sich im Verlauf der Jahre geändert bei mir. Wo ich jetzt finde, da habe ich eine gute Balance gefunden, wo ich kann sagen, das ist okay so. Und wo ich auch merke, das kommt anders an bei den Leuten. Mhm. Und
besser?
Ja, ich glaube schon. Ich kommuniziere auch, würde ich mal behaupten, wesentlich mehr mit den Spielern, vor allem mit den Captains. Und das führt dazu, dass sie sich abgeholt fühlen, dass sie eher im gleichen Boot sind und gewisse Entscheidungen besser akzeptieren. Aber ich habe natürlich noch viele andere Kriterien, wo ich mich selber bewerte, wo ich finde, die sind auch relevant.
Mhm.
Weil, sagen wir jetzt mal, ob ich einen Penalty verpasse oder nicht, das ist nicht ausschlaggebend dafür, ob ich jetzt ein guter Schiedsrichter bin oder nicht. Es kann sein, dass die Situation unglaublich komplex ist und ich von der Wahrnehmung her fast keine Chance habe, das so wahrzunehmen, wie es auf den TV-Bildern nach der 17. Wiederholung dann klar und ersichtlich wird. Sondern, ja, es ist halt einfach schwierig gewesen. Und wegen dem bin ich jetzt nicht, oder sage ich mir selber auch, um mich auch ein bisschen, muss auch ein bisschen lieb sein mit mir im Umgang nach dem Spiel, dass ich da selber mich nicht ja, ins Elend tue mit so Entscheidungen.
Mhm. Dass du nicht irgendwie dich umwälzt, das ist so der eigene Umgang mit den Fehlern.
Ja.
Und wie gehen wir mit dem um? Das finde ich auch das Thema, das ich gerne mit dir noch ein bisschen möchte, tiefer tauchen. Nur wie du jetzt gerade angesprochen hast, die 17. Wiederholung, das ist ja der sogenannte VAR, wo man jetzt tatsächlich die 17. Wiederholung als Schiedsrichter auch schauen kann. Das ist ja eigentlich, könnte man sagen, jetzt fairer geworden, transparenter, klarer. Ist es das? Du schmunzelst.
Ist es das? Weil ich höre jetzt in dem Moment all die anderen Stimmen, die mir tagtäglich begegnen, der war und das geht doch nicht.
Ja,
und
es ist irgendwie lustig.
Und ja, wie findest du es?
Hey, look, ich bin nicht neutral. Ja, weil der war ist ein Freund von mir. Der war ist mein Backup-System. Der war ist mein Rettungsschirm. Der war kann mich retten. Muss nicht, aber kann mich retten vor ganz, ganz groben Fehlern. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und eben jetzt, wo du gesagt hast, es hat den Fußballer gerechter gemacht. Jetzt, da kann ich dir Statistiken bringen, da kann ich dir sagen, 9 von 10 Entscheidungen sind korrigiert worden, korrekterweise korrigiert worden und der Fußball ist nachweislich gerechter gemacht worden. Aber haben wir einen Entscheid, der vielleicht ja, der VAR nicht gut eingesetzt worden ist und wegen dem einen Entscheid wird das ganze System infrage gestellt oder die Leute stehen nicht mehr hinter dem VAR.
Gut, das ist typisch menschlich, oder?
Ja, sehr. Das ist wie auf eine Kritik musst du, glaube ich, nicht mal loben. Oder der Verlust von Geld bleibt viel stärker haften als der Gewinn und so weiter und so
fort. Oder der eine Fehler, den du machst,
ja,
im Gegensatz zu allen anderen guten Pfiffen.
Der wird jahrelang, wird auch noch in den Köpfen der Leute präsent sein. Ja. Und die anderen 39 Matches, die ohne Fehler und Tadel gemacht hast, die sind vergessen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, also, wenn wir über den VAR reden, den Video Assistance Referee, wo dein Freund und Helfer ist als Schiedsrichter, wo dir dann, wie läuft das technisch ab? Der gibt dir nachher, also ist wirklich, ist das ein Mensch?
Das sind zwei.
Wo dir dann über den Funk sagen, Achtung, das würde ich jetzt nochmal anschauen.
Also ist eigentlich ein Hauptverantwortlicher, der Video, der VAR. Und der AVR ist der Assistent vom Videoschiri, der quasi das Spiel weiter schaut, wenn der VAR etwas am Checken ist, die Wiederholungen anschaut, dass immer einer noch live drauf ist. Oder damit ja nicht verpasst wird.
Ja, klar.
Und in einem Fall von einem klaren und offensichtlichen Fehler würde sich jetzt der VAR einschalten und würde mit mir kommunizieren, Kontakt aufnehmen und sagen, hey Lukas, ich empfehle dir ein On-Field-Review, das musst du anschauen. Und dann darf ich vor den Bildschirm und dann sehe ich im Optimalfall einen klaren und offensichtlichen Fehler von mir und dann bin ich happy. Nicht, dass ich den Fehler gemacht habe, als Sportler willst du das nicht, aber ich bin happy, dass ich den Fehler ändern kann. Das ist der Optimalfall. Und da gibt es natürlich auch manchmal Fälle, wo du vor dem Bildschirm stehst, das passiert zum Glück selten bei uns, wo du sagst, ist das wirklich ein klarer Fehler? Muss das jetzt wirklich geändert werden? Und das hat es auch schon gegeben, dass ich beim Entscheid geblieben bin, weil ich gesagt habe, nein, ich kann hinter dem Entscheid nicht stehen. Ich habe das ganz anders wahrgenommen auf dem Feld. Auch die Spieler haben es anders wahrgenommen. Das entspricht jetzt nicht im Fußball.
Oh. Aber du hast es dann auch nicht so klar gesehen auf der Wiederholung? Oder?
Ja, ich habe auf der Wiederholung zwar ich habe schon verstanden, was zum Beispiel der VAR wollte, aber ich habe es immer noch anders interpretiert. Und man darf auch nicht vergessen, es ist auch nicht so einfach, als Videoschiri hast du Bilder vor dir und als Schiri bist du im Stadion. Das heisst, du hast eine Wahrnehmung auf dem Platz und die Spieler haben eine Wahrnehmung. Und wenn du eine Situation hast, wo niemand im Stadion ein Penalty will oder sieht, darf man das durchaus auch berücksichtigen und sagen, aber ist es nicht wirklich klar mit einem Standbild? Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Also wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen lernen, als Zuschauerinnen und Zuschauer, der war nicht als eben so, dass jetzt wird alles fehlerfrei bewerten und sagen, das ist so, es gibt das Menschliche, was du vorher angesprochen hast und es gibt so, ja, manchmal nicht das Schwarz-Weiß oder auf dem Platz. Ja.
Du sprichst mir aus dem Herzen, Dominik, das ist genau so. Also wenn die Leute das würden akzeptieren, dass es halt immer noch Fehler passieren, dass immer noch Menschen am Werk sind und dass der VAR in der Regel ein gutes Instrument ist, aber nicht fehlerlos ist, dann wäre ich mega happy. Nur schon, wenn das die Leute für die Zukunft mitnehmen. Aber das kann ich wieder wie nicht beeinflussen, was die Leute über den VAR denken. Wir können nur beeinflussen, wie wir wahrgenommen werden.
Und ich rede in diesem Podcast noch viel mit Menschen über ihre Fehlerkultur und finde das manchmal hochinteressant, wie man eigentlich irgendwo durch ein ähnliches Mindset immer wieder findet. Man müsste eine offene Fehlerkultur haben.
Bla, bla, bla.
Und auch in der Praxis. Ja, genau. Ja, nein, ich sehe es bei mir selber auch. Es gibt doch Fehler, oder? Es gibt doch Fehler, wo du kannst sagen, ja, okay, gut. Es ist jetzt passiert. Ist mir, ehrlicherweise, ich habe es schon 100 Mal anders gemacht und es ist 100 Mal gut gewesen. Es ist beim 101. Mal, ist mir halt passiert. Kann ja mal passieren. Und dann gibt es aber Sachen, die tiefer gehen. Und dort finde ich es dann interessant, dort anzuschauen und zu merken, ah, das wieso habe ich jetzt so Mühe, dort drüber zu stehen. Wie hast du es gelernt?
Es ist genau so, wie du sagst. Es gibt gewisse Fehler, die kann man schnell abhaken. Zu denen kann man auch stehen, gut stehen. Und dann gibt es gewisse Fehler, die gehen wirklich viel tiefer. Die gehen auch so ein bisschen in die Persönlichkeit hinein, vielleicht in das ganze Leben, wo da schon vorher natürlich stattgefunden hat. Und die zu akzeptieren, das ist, sag jetzt mal, das ist das Schwierigste in meiner Schiri-Karriere. Aber auch als Mensch. Einfach können sagen, hey, okay, in dieser Situation hast du nicht gut reagiert. Du hattest andere Möglichkeiten gehabt zu reagieren und du trägst eine Mitschuld an einem Konflikt oder an einem Entscheid, wo du anders lösen können. Und im Nachhinein die Akzeptanz dann zu finden für solche, sag jetzt mal, Situationen oder müssen nicht mal Fehler sein, aber Situationen, ein Umgang, den du damals gepflegt hast in einer gewissen Situation, wenn du zu dem kannst stehen, dann hat mir das am meisten gebracht, wo ich am meisten daraus gelernt habe. Einfach gewusst habe, okay, es ist so gewesen, ich akzeptiere das, ich hätte können anders, besser reagieren und jetzt mache ich es wirklich anders. Ich versuche, ein Modell mir zurechtzulegen, wo ich das nächste Mal anders darauf reagiere. Und dann scheitere ich halt wieder. Am zweiten, dritten, vierten, fünften Mal wird es immer besser, bis vielleicht sogar irgendwann zum Experten bist auf diesem Gebiet und das Feedback bekommst von einem Beobachter, der sagt, hey, aus einer Schwäche oder ja, etwas, was vielleicht nicht so gut war, ist jetzt eigentlich eine Stärke von dir geworden. Das ist dann ein mega schönes Feedback.
Das sind dann auch die schönen Storys zum Erzählen, ja. Selbstverständlich. Ja. Wir müssen durch das Tal von der Tränen, ja. wie wir das auch schon mal besprochen haben. Und dann irgendwo durch merkt man, man kann wachsen. Magst du ein Beispiel erzählen? Wo?
Ja, es ist ein Beispiel aus einem Match. Es war damals Zürich gegen Basel. Es war ein relativ einfacher, lockerer Match für mich.
Zürich gegen Basel ist ein einfacher, lockerer Match.
Ich hatte viel von denen. Ich hatte ganz viele lockere Matches, aber natürlich auch sehr viele schwierige Matches. Und es hat eine Situation gegeben, wo ich einen jungen Spieler verwarnt habe. Auf Kommunikation vom vierten Offiziellen, weil ich es selber nie gesehen habe. Habe dem natürlich vertraut, meinem Teammitglied. Der vierte Offizielle ist der zwischen der Bank steht, der Ersatzschiedsrichter quasi. Und habe dem eine Gelbe gegeben. Und wie es manchmal so kommen will, 10 Minuten später, macht der Spieler ein ganz klares gelbwürdiges Foul, der gleich, und es gibt Gelbrot. Hm. An dem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung gehabt, dass die erste gelbe Karte nicht korrekt war. Ich hatte keinen Spielraum bei der zweiten gelben Karte. Ich musste sie geben. Der Spieler hat das Feld verloren, Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, der erste oder vielleicht zweite Match von dem jungen Spieler. Der Trainer war nicht amused. Das habe ich auch noch verwarnt in der gleichen Situation. Und nach dem Match ist der Trainer auf dem Feld gestanden und hat rund 20 Sekunden auf mich eingewirkt, mit dem Finger vor mir rumgefuchtelt, ist gegangen, wieder gekommen, bis ich ihm dann auch noch Gelbrot gezeigt habe. Und ich habe mega viel aus dieser Situation gelernt, weil ich am Anfang so ein bisschen den Approach gehabt, hey, eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Auch gemäss Reglement habe ich richtig gehandelt. Und das war absolut vertretbar gewesen. Ist es auch heute noch vertretbar, alles, was ich gemacht habe. Aber es hat andere Möglichkeiten gehabt, in dieser Situation zu agieren. Ich hätte anders können mit dem Trainer kommunizieren. Ich hätte ihm vielleicht einen Moment mehr können müssen zulassen oder sagen, hey, look, ich verstehe, da sind jetzt Emotionen im Spiel. Ich weiss jetzt nicht genau, um was es geht, weil ich das nicht im Kopf habe mit der ersten gelben Karte. Aber komm doch in einer Viertelstunde nochmal in die Kabine nach dem Match. Dann können wir es anschauen, diskutieren. Aber bitte nicht hier auf dem Spielfeld, weil es sieht so schlecht aus für mich, für den Fußball. Das ist das Image vom Schiedsrichter, der da einfach nicht gut wegkommt. Und natürlich auch ich, das ist natürlich auch eine Ego-Sache, da muss ich ehrlich sein. Ich sehe natürlich auch nicht gut aus auf dem Feld, wenn ein Trainer so vor mir steht, auf die Art und Weise mit der Intensität. Und ja, das hat dann wirklich sehr stark dazu geführt, dass ich gewisse Sachen versucht habe, anzupassen in meiner Art und Weise, wie ich kommuniziere. Und ja, versuche auch in gewissen Bereichen vielleicht noch mehr den Leuten noch mehr Gehör zu verschaffen. Auch wenn ich jetzt weiss, das ist alles vertretbar, was ich hier mache. Es bringt mir auch nichts, wenn ich recht habe, aber am Schluss nachher kritisiert werde in einem Spiel wegen etwas, was ich hätte vermeiden können. Mhm. Also ich sehe mich so wie als Feuerwehrmann. So viel, oder aber nicht ein Feuerwehrmann, es soll gar nicht erst zum Brand kommen. Möglichst die möglichen Gefahrenherde oder Brandherde vorher schon zu löschen, bevor sie überhaupt ausbrechen. Das ist so mein Ziel.
Mit Kommunikation.
Mit Kommunikation oder Körpersprache. Es kann auch eine entspannte, lockere, freundlichere Körpersprache sein. Oder eben mit einem guten Wort im richtigen Moment. Und ich sage, in diesem Match hat das vielleicht nicht geholfen. Ich hätte vielleicht die Person nicht oben runtergebracht, aber ich hätte sie immer versucht.
Aha.
Und das wirf ich mir, vor.
Aber es ist hochinteressant, deine Reflexion darüber. Und ich meine, das Gegenbeispiel ist, wie du sagst, wenn du Verständnis zeigst gegenüber dem Ärger, gegenüber dem Ärger und der Wut. Hast du das auch schon erlebt, dass dann die Leute dann völlig oben abkommen?
Sehr viel, ja, sehr viel. Ich habe schon Trainer in der Kabine gehabt und dann haben wir einen Entscheid angeschaut, der falsch war. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Fehlentscheid gewesen, es tut mir leid.
Aha.
Und in dem Moment sind die Leute wie verändert und sagen, okay, danke, dass du ehrlich bist und wir wissen gar nicht mehr, was sagen.
Ja, was gibt es denn jetzt noch?
Sagen? Ja,
was gibt es denn jetzt?
Ja, aber du hättest es richtig machen müssen.
Ja,
schön gewesen, aber ich habe es jetzt in dem Moment nicht hingebracht. Das Gleiche passiert manchmal auch. Es ist früher selten mal vorgekommen, dass ich ein Mail bekomme auf meine Schul-Mail-Adresse und dass jemand ein Wochenende noch eine Revue passieren lassen mit seinem Lieblingsverein und dann mir ein Mail geschrieben hat. Und es hat manchmal wirklich auch sage jetzt mal, nicht so böse Mails gegeben. Relativ anständige Mails. Und habe ich gefunden, wer sich die Zeit nimmt und anständig schreibt, dem gebe ich ein Feedback. Und das sind dann manchmal fast schon Fans von dir geworden, Freunde geworden, nachdem du anständig geantwortet hast und vielleicht auch mal einen Fehler zugegeben hast. Ja.
Es ist eine super Kraft, können mit den Leuten in Dialog zu gehen und sie eben tatsächlich versuchen zu verstehen. Es geht ja um das.
Ja.
Die Leute fühlen sich verstanden, die Leute fühlen sich gehört. Und du hast anfangs von unserem Gespräch gesagt, du bist manchmal auch einfach das Ventil. Also die Rolle von muss einfach bei dir abladen, weil Schiri ist einfach die Schuld. Sonst hätten wir gewonnen. Sagen wir jetzt auch, nach dem Argentinien-Match. Das ist ja lustig. Wir sagen dir jetzt auch, wir hätten doch, das wäre mir drin gelegen, wenn der Schiri anders entschieden hätte. Und eigentlich wissen wir es aber, dass es ein Moment war von einem 120-minütigen Spiel. Wenn du aber sagst, manchmal gibt es Situationen, wo du am Wochenende dir auch noch so einen Fehler nachgeht. Wie machst du das so in der Retrospektive? Wie gehst du mit diesen Fehlern um? Wie hackst du die ab?
Es kommt immer recht darauf an, was für ein Fehler das war. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, der vermeidbar gewesen wäre, dann nervt mich das brutal. Das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Aber jetzt angenommen, ich mache einen Fehler, den ich mache im Spiel, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe auf das Spiel. Weil ich mir zum Beispiel nicht bewusst war, dass ein Spieler, sagen wir gerade im Ausland, wenn wir dort ein Match haben, kennen wir auch die Spieler nicht so gut, vor allem von nicht so bekannten Vereinen. Und ich irgendwie nicht wahrgenommen habe, dass ein Spieler vielleicht innerlich ein Spieler ist, wo mir könnte Mühe bereiten in gewissen Situationen und ich das verpasst habe zu recherchieren und dann nachher überrascht werde. Das nervt mich dann total.
Mhm.
Wenn man nachher quasi der Spieler steht immer vor dem Ball, um das Spiel zu verschleppen und ich komme das einfach nicht mit über oder checke das nicht, hat das nicht wie auf dem Radar, dann ist es sehr nervig.
Und dann tust du dich vorbereitet, dass du ein Spiel schaust? Ja. Wie viele Spiele schaust du, bevor wir so einen Match?
Ja, wir haben so eine Plattform, wo wir alle Spiele schauen können. Und dann schaue ich in der Regel 3 Matches an. Nicht 90 Minuten, aber gehe ich die so im Zeitraffer durch, schaue die gelben Karten an, Penaltysituationen, Foulspiele schaue ich alle an. Das heisst, wie gehen die Spieler in den Zweikampf? Wie reagieren sie nach Schiedsrichterentscheidungen? So, dass ich möglichst gut vorbereitet bin. Und dann ist es irgendwie auch anders. Dann kann ich auch anders mit einem Fehler umgehen. Dann bereitet mir das weniger Mühe, wenn ich vorbereitet bin, als wenn ich einen Fehler gemacht habe, wo ich einfach sagen muss, hey, das ist schwierig gewesen, um da den richtigen Entscheid zu fällen. Damit muss ich jetzt einfach leben. Aber trotzdem, in beiden Situationen, es tut immer noch brutal weh. Und es tut vor allem dem brutal weh, wenn es relevant ist, wenn es für einen Spielausgang relevant ist. Dann schlafe ich nicht gut.
Und du weißt, du bist mitverantwortlich, dass du rauskommst, wie du rauskommst. Ja,
das willst du nicht. Du willst im Hintergrund bleiben. Du willst möglichst keinen Einfluss oder keinen negativen Einfluss haben. Du willst einen positiven Einfluss haben, indem du das Spiel schon laufen lässt, indem du eine Person bist, wo die Leute vertrauen, wo sie wegen dem sich voll aufs Spiel konzentrieren können. Und wenn das dann halt nicht der Fall ist, dann tut es wirklich, dann nervt es.
Und wenn du wirklich der Unparteiisch bist und nicht die Leute das Gefühl bekommen, der ist doch irgendwie, der ist doch gekauft.
Ja gut, das wäre natürlich das Schlimmste, gell? Aber das haben die Leute heute noch vieles Gefühl.
Ja.
Also es kommt auch schnell. Also jetzt nicht gegenüber von mir, aber man hört die Aussagen so schnell, oder? Er ist gekauft, ist korrupt und man muss manchmal ein bisschen vorsichtig sein.
Das haben wir wirklich, wir haben gesagt, man soll dir unbedingt die Frage stellen, ist dir schon mal Geld angeboten worden?
Ja, 50 Franken bei Junior B, tatsächlich. Wirklich. Sehr gut. Er hat gesagt, kannst du 50er mehr haben. Das wäre irgendwie eine Steigerung von fast 60% von meinem Lohn damals als B-Junioren-Schiri.
Oh ja, das ist aber nicht schlechtes Geld. Also man hätte ja wirklich eine 50er-Note so ein hinter vorgehaltener Hand.
Ja, es war mir so, ich glaube, er ist mit der 100er-Note gekommen und hat gesagt, kannst du den Rest behalten oder so. Das ist wirklich mal vorgekommen. Oder einer auf LinkedIn, der versucht hat, irgendwie etwas aufzugleisen. Aber das muss man natürlich sofort melden. Oder meine Schüler, die oft gesagt haben, sie fändlich sind sie bestechlich wegen dem Wochenende, wo sie Match haben. Und dann habe ich auch mein Scherz halber gesagt, es kommt einfach auf den Betrag
drauf an. Genau.
Nein, selbstverständlich ist es ein Witz gewesen. Aber es passiert selten. Ich glaube, die Leute wissen schon, dass es wie kein Sinn macht. Die Aussicht auf einen Erfolg ist sehr, sehr gering.
Und gleichzeitig ist es natürlich schon interessant, was jetzt gerade passiert ist während der Weltmeisterschaft. Wahrscheinlich darfst auch nicht viel dazu sagen, aber ja. Ich möchte es gleich noch teilen. Mein Eindruck, also auf Social Media hat es mir ja so Bilder reingespielt. KI-Schrott mit dem Infantino und dem Trump und gut, der Kontakt hat ja tatsächlich wirklich stattgefunden. Was auch für dich interessant war wahrscheinlich.
Hey, mir ist einfach bewusst geworden, dass aber so Entscheidungen eine unglaubliche Tragweite haben. Als Schiedsrichter, aber auch als Politiker oder als öffentliche Person, die irgendwo viel Einfluss kann nehmen auf gewisse Bereiche, dass man dann einfach schnell auf dieser Seite landet oder dass der schnell so ein Reel kann generieren von einem, wo man total verhunzt wird, auf gut Deutsch gesagt. Und das macht mir schon sehr viel Sorgen, dass da vieles auf deine Kosten kann passieren, die du nicht kontrollieren kannst. Und ich bin selber auch auf den sozialen Medien. Nicht sehr aktiv privat, aber auch nur schon beruflich bedingt. So, dass ich wie auch nicht darauf möchte verzichten oder mich möchte dort einschränken, weil es einfach ein paar Leute geben, die das so auf eine Art und Weise verwenden, wo ich finde, das ist sehr gefährlich.
Ja. Und eben, also vor allem Infantino und Messi habe ich jetzt in den letzten paar Tagen sehr viel gesehen. Und dann hat es geheißen, der Vargentina hat wieder gewonnen, VAR Argentina. Und gleich habe ich mir so die Frage gestellt, und das kennst du als Lehrperson auch, ich bin auch ab und zu in Klassen unterwegs, es gibt Leute, die einem sympathischer sind und auch andere, wo man weniger Zugang findet. Ja. Und jetzt redet man so von dem Messi-Bonus. Dass wenn der Messi ein Foul macht, dass der dann anders bestraft wird oder anders gepfiffen wird. Kannst du dir das vorstellen?
Ich verstehe, was die Leute meinen. Ich frage den Namen auch mit den Leuten nach, die mir das erzählen. Die tragen das ja auch an mich an. Und ich kann nachvollziehen, dass das Verständnis oder die Interpretation besteht. Aus Schiedsrichtersicht kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Weil als Schiedsrichter willst du immer den besten Entscheid fällen. Du bist ein Sportler, der die bestmögliche Performance will liefern. Und dann würdest du nie im Leben irgendwo etwas machen, wo du weißt, das ist nicht korrekt. Und wenn du so einen Spieler oder im Allgemeinen einen Top-Spieler, wenn du den würdest bevorzugt behandeln, dann würdest du massiv gegen deine eigenen Werte, die ich behaupte, hat jeder Schiedsrichter, treten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
Wie unparteiisch bist du im Privatleben?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also du hast mir, muss ich unparteiisch sein?
Du hast zwei Karten mitgebracht, eine rote und eine gelbe. Ja. Du hast gesagt, das sei aber auch noch gut so. Da können wir einem Drama mal jemandem eine gelbe Karte zeigen. Du hast natürlich als Witz gemeint. Genau. Gibt es Momente, wo du im Privaten auch ein bisschen den Schiedsrichter durchdrückst?
Hey, ich glaube, wahrscheinlich hat das schon meine Persönlichkeit ein Stück weit beeinflusst oder auch umgekehrt. Das ist so ein bisschen wechselseitig. Und ich bin natürlich auch, meine Identität ist stark gekoppelt an Schiedsrichter, als Schiedsrichter sein. Jetzt, wo ich nur noch Schiedsrichter bin, sowieso noch viel mehr. Und ich glaube, ich bin privat. Ich müsste jetzt auch meine Freundin fragen oder meine Eltern, meine Freunde, wie ich da privat drauf bin. Ich würde jetzt aber sagen, dass sie eher behaupten würden, ich sei ein recht lockerer Typ. Und ich bin auch recht chaotisch. Das würde eigentlich nicht zu dem sagen wir so, strukturierten, organisierten Schiedsrichter passen. Ich bin auch recht emotional. Ich zeige es nicht immer, aber ich bin sehr emotional, sehr sensibel auch. Von dem her, ja. Ich glaube, ich will da gar nicht unparteiisch sein, ehrlich gesagt, im Privaten. Ich geniesse das, wenn ich auch manchmal nicht unparteiisch bin, jetzt einfach auch mich ein bisschen gehen lassen, darf meine Gefühle zeigen und mich nicht zusammennehmen muss. Vielleicht auch mal irgendwo in einem Streit vielleicht nicht super diplomatisch Schiedsrichter-like agieren im Privaten und mich dann nachher halt dafür entschuldigen oder daraus lehren. Das darf irgendwie auch Platz haben, finde ich.
Ja, absolut. Und eben, wir haben es vorher schon gesagt, das ist eine Rolle und ein Job und ein Beruf und eine Berufung für dich, so wie es wirkt, ein bisschen. Würdest du sagen, das ist eine Berufung gefunden in der Rolle vom Schiedsrichter?
Ja, voll. Ja. Und ich habe das irgendwie auch schon früh gespürt, dass es mir so liegt und dass etwas ist, wo wie auf mich zugeschnitten ist.
Was ist Berufung daran?
Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ich kann ganz schlecht mit Ungerechtigkeiten umgehen. Das kannst du als Schiedsrichter natürlich brutal einfordern. Man muss dann manchmal fast noch schauen, dass man dann nicht, weil man eben so ein Gerechtigkeitsfanatiker ist und das Gefühl hat, die eine Seite ist jetzt vielleicht eher ungerecht unterwegs, dass man auch gleich auch noch der Schiedsrichter natürlich bleibt, oder? Und nicht irgendwie versucht, selber die Gerechtigkeit herzustellen mit Mitteln, die nicht erlaubt sind. Also man muss natürlich am Regelwerk bleiben. Das ja. heisst, meine Sympathie dann für das Team, das ungerecht behandelt wird, die müssen dann gleich hinten anstehen. Das ist eine riesige Challenge, aber lernt man natürlich im Verlauf einer Karriere, dass man da ja, ausgeglichen bleibt. Und auf der anderen Seite, also der Fußball ist einfach meine Leidenschaft. Ich habe mit 7 Jahren angefangen zu shooten, ich habe lange selber gespielt, auch noch, als ich Schiedsrichter gesehen bin, shootet, und ich wollte immer Profifußballer werden. Hat nicht ganz gelangt, aber der Fußball ist meine Leidenschaft geblieben. Und dass ich in diesem Bereich jetzt mein Geld verdiene, ist für mich unglaublich schön. Ich bin mega dankbar dafür. Jetzt haben wir sogar noch eine Lohnerhöhung bekommen. Also wir sind jetzt 80% angestellt und nicht mehr nur 50%, wir FIFA-Schiedsrichter.
Das hat sich verändert?
Das hat sich verändert. Und da bin ich auch mega dankbar, dass so die SFV und die SFL zusammengelegt haben, um uns professioneller auszustatten.
Wir sind ja lange die Einzigen gewesen auf dem ganzen Platz, ja. wo nicht richtig Profi war, oder?
Ja.
All die anderen... Also der Platzwart.
Der Platzwart, der ist Profi gewesen. Der Gärtner 2, der Gärtner 3, der Assistenztrainer 330 ist Profi gewesen. Aber der Schiedsrichter, der am Wochenende zum Teil wirklich hat müssen Situationen handeln musste, wo man parat sein muss, ausgeschlafen sein muss, ready sein muss, da war es nicht gewesen.
Der ist 50% zahlt worden, oder wie? Ja, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, noch weniger. FIFA-Schiedsrichter bei uns sind 50% angestellt gewesen. Als ich meinen Job gekündigt habe, hatte ich 50% Anstellung. Ich habe natürlich 100% geschafft, aber 50% verdient. Und jetzt effektiv bin ich 80% angestellt. Das kommt eigentlich in einem Vollprofi, entspricht das. Weil 100% kann man nicht angestellt sein, weil wir auch noch Teil bei der FIFA und UEFA angestellt sind. Darum ist es 80% definiert.
Aber alles in allem gibt es dann doch einen 100%igen Lohn?
Ja, definitiv. Ja.
Du hast eigentlich als Fußballer der Schiedsrichter auch nicht den tollsten gefunden.
Das ist gut recherchiert.
Ja, das habe ich mal gelesen. Über dich. Also, gibt es denn Fußballer, die der Schiedsrichter den besten findet auf dem Feld?
Glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das Bild vom Schiedsrichter heute möglicherweise sich ein bisschen verändert hat. Das ist natürlich auch mit der Zeit mitgegangen. Damals, als ich Fußballer war, hatte ich immer das Gefühl, die Schiedsrichter, die verstehen den Fußball nicht. Das sind so ein bisschen, bös gesagt, Fünftliga-Hobbykicker, die aber nicht wirklich wissen, was ein Foul und was kein Foul ist. Das war natürlich total übertrieben und auch ein bisschen ignorant damals, wie ich dort gedacht habe. Aber so habe ich wirklich tatsächlich gedacht.
Die, die mitmögen, wenn sie wirklich mal ein Sprint hergelegt werden. So,
ja, und so ein bisschen auch Einzelgänger, jetzt nicht unbedingt so als 18-, 19-Jährige, sind das nicht unbedingt Vorbilder gewesen für mich.
Ja.
Und vielleicht ist es heute genau gleich. Wenn ich auf dem Platz stehe, dachte ich, ja, nicht so wie der werden. Aber damals war das für mich wirklich so, ja, eine Möglichkeit gewesen, Schiedsrichter zu werden, wo ich das Gefühl hatte, nein, das würde ich sicher nie machen. Bis ich es dann mal probiert habe. Und dann gemerkt habe, ist echt cool.
Wie probiert man es denn mal?
Per Zufall. Ich bin angefragt worden vom Verein, die haben Schiedsrichter gebraucht, damit sie keine Bussen zahlen müssen. Und dann habe ich da mal den Kurs gemacht und ein paar Match pfiffen und gemerkt, ist eigentlich noch ganz lässig, gefällt mir.
Was ist das für ein Kurs? Also das klingt jetzt so einfach.
Du machst einen Grundkurs, wo du das Reglement lernst, von Anfang an, wo du einen Konditionstest musst ablegen musst, heute noch einen Sprachtest musst machen.
Musst du alle Sprachen können?
Nein, deutsche Sprache zumindest, dass man auf Deutsch kann, schreiben und kommunizieren. Und dann bist du Schiedsrichter. Und dann wirst du ins kalte Wasser geworfen. Und das ist der erste Match. Und dann bist du irgendwie, ich bin zum Glück 22 gewesen. Als ich angefangen habe, andere sind 14, 15, 16. Und dann bist du 16 und hast die erste Match. Und dann nach dem ersten Pfiff sind 3 Eltern auf dem Spielfeld und dann deinen Entscheid kritisieren. Und dann musst du mal lernen, mit dem Schritt für Schritt können umzugehen und dich durch die Ligen durchzuschaffen nach oben.
Du bist 21 gewesen, wo ein Zuschauer dich körperlich sogar angegriffen hat.
Ja. Oder ein bisschen älter vielleicht, oder? Ich bin nicht mehr sicher, wenn ich angefangen habe. Aber ja, es war relativ früh in der Karriere gewesen. Nach etwa 1-2 Jahren, wo ich einen Viertliga-Match gab, wo eigentlich super über die Bühne gegangen ist. So ein bisschen ein Hochrisikospiel schon vor dem Match war, wo man mir auch mitgeteilt hat. Und da ist eigentlich alles super gut gegangen, bis zum Entscheid in der 70. Minute, wo ich auf einen Freischuss entschieden habe. Und es war relativ knapp außerhalb vom Strafraum gewesen. Vielleicht war es sogar innerhalb vom Strafraum gewesen. Wir hatten damals keine Ware in der Viertliga. Und der Clublinienrichter, wo man einen Verein angehört hat, der draussen gefändelt hat, sagen wir, ob der Ball drin oder draussen ist, der hat das Gefühl gehabt, es sei ein Penalty gewesen. Und dann ist er aufs Spielfeld gekommen und hat mir das mitgeteilt. Und in meiner Naivität habe ich den Gefahr nicht erkannt und ihn nicht darauf hingewiesen, dass ich es gehört habe, was er jetzt so gesagt hat, aber er muss jetzt doch wieder rausgehen, weil er ist der Club-Linienrichter und er ist nicht mein Linienrichter oder mein Assistent, der mir bei der Entscheidungsfindung hilft. Und in dem Moment hat er mich mit der Fahne tätlich angegriffen. Und
nein, also während dem Spiel?
Während dem laufenden Spiel, ja. Und das ist wirklich, ich war sehr perplex gewesen und habe im ersten Moment nicht genau gewusst, wie ich da reagieren soll, bis ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt eigentlich das Spiel abbrechen.
Ja.
Ja, und dann das Spiel abgebrochen und bin in die Kabine gelaufen. Ich weiss nicht mehr, wie ich in die Kabine gekommen bin. Ich bin aber in die Kabine gelaufen. Und mag mich noch sehr gut erinnern an einen Kommentar, wo mir eigentlich fast am meisten wehtun hat, weil der Angriff hat nicht wehtun, körperlich. Aber es war schockierend. Sehr viel schockierender war ein Kommentar von einem ehemaligen Trainer, der damals keine Anstellung hatte, aber auch in dieser Liga trainiert hat und gesagt hat, geschieht dir recht. Ja, das hat mich dann wirklich schockiert, wie ich gefunden habe. In dem Moment, ja, was braucht es, damit ein Mensch in dem Moment noch so etwas von sich gibt? Und, sage jetzt mal, der Ernst von der Lage nicht realisiert und dann sagt, okay, vielleicht bin ich nicht happy gewesen mit dem heute, aber jetzt sind Grenzen überschritten worden, jetzt tue ich im System, mache ich einen Change, oder?
Mhm.
Ja, das ist dann ein schwieriger Moment gewesen, auch im Nachgang, weil ich mir lange überlegt habe, ob ich noch weitermachen soll, ob ich mir das noch antun oder nicht. Ja, das war eine schwierige Phase gewesen.
Was hat dich dazu bewogen, weiterzumachen?
Die Liebe zum Fußball, glaube ich. Und ich wollte nicht aufgeben nach so einer Situation. Ich habe gedacht, nein, so hörst du nicht auf. Wenn, dann machst du noch ein Jahr und dann kannst du dann aufhören, aber jetzt nach dem Match machst du wieder einen und es geht weiter. Was dann auch speziell war, da habe ich auch sehr viel gelernt für mich selber. In dem Moment, ein paar Wochen später, haben wir einen Zusammenzug gehabt unter Talentschiedsrichter, so eine Fördergruppe regionale, wo ich auch dabei war. Und ich hatte ein Gespräch gehabt mit einer Person, mit einem Vorgesetzten, und der hat mir gesagt, hey Lukas, du das Leid, was so passiert ist, das kann es geben. Aber gell, wenn das nochmal passiert, dann müssen wir uns dann vielleicht überlegen, ob das an dir liegt. Und das ist so für mich ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, genau, das brauchst du in dem Moment nicht und das würde ich dann in Zukunft anders machen. Mhm. Ich hatte dann auch Leute an mich herum, die genau das Gegenteil gemacht haben, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass sie in dem Moment gesagt haben, hey, look, das ist jetzt einfach dumm gelaufen. Wir wissen, wie du bist. Wir haben auch Leute gehabt, die den Match geschaut haben. Wir wissen, dass es nicht an dir gelegen ist. Das darfst du jetzt nicht auf deine Kappe nehmen.
Aber es hat sich für dich wieder etwas verändert. So die Wahrnehmung gegenüber von einem Beruf, wo eigentlich ja eben darum geht, irgendwie Gerechtigkeit herzustellen und schauen, dass es fair bleibt. Ja. Und aber irgendwie durch eine Unfairness gegenüber von dir dann doch kann so schnell passieren, dass es dann auch ans Leben geht.
Ja, das Lebige ist also nicht unbedingt, aber es ist natürlich...
Substanz, habe ich wieder gesagt, Substanz, oder?
Ja, und es ist schon etwas sehr Einschneidendes, wenn man körperlich angegriffen wird. Also ich wünsche das niemandem und ich habe es auch nie mehr erlebt, auch im Privaten nicht. Das ist schon sehr, sehr unschön. Und ich glaube, dort habe ich so ein bisschen angefangen zu realisieren, in meiner Naivität, dass es halt einfach auch andere Menschen gibt oder dass es Menschen gibt, die anders mit Problemen umgehen. Und das halt auch das Leben... Ja, dass die Ungerechtigkeit im Fußball, die ich dort empfunden habe, dass die sich auch weitergezogen hat im Verlauf meiner Karriere. Es hat ganz viele Situationen gegeben, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Aber das kann man wie nicht ändern. Das muss man so gut wie möglich ablegen. Ist natürlich einfacher gesagt als gemacht. Aber das kann man nicht beeinflussen, dass gewisse Menschen halt einfach unfair agieren. Und da kann ich entscheiden, wie ich darauf reagiere, auf das, auf die Unfairness. Und kann ich bei mir bleiben und souverän bleiben und stark bleiben? Theorie. Mhm. Praxis? Schwierig.
Mhm.
Schwieriger. Aber ich versuche, dass ich das so kann umsetzen kann.
Ja, gerade im Fußball, wo es so emotional ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sind irgendwie, kommen aus wahnsinnig interessanten Berufsfeldern, sind irgendwie hoch anständig, von Montag bis Freitag. Und nachher im Stadion kehren die den Händchen und sind kennen, man würde sie nicht mehr wiedererkennen, oder?
Ja. Ich habe ein Beispiel dazu, das mich damals auch erschüttert hat. Als junger Schiedsrichter durfte ich Senioren pfeifen. Und ich mag mich erinnern, die sind angekommen vor dem Match, Anzug, Krawatte, Schale, hochanständig, grüße Schiedsrichter, wünsche einen ganz guten Match. Und dann hat der Match angefangen, in der Regel aber erst ab Minute 60 hat es angefangen, ein bisschen mehr Diskussionen zu geben, weil sie langsam müde geworden sind. Und da sind verbale Ausdrücke gefallen, nicht gegenüber von mir, aber gegenüber vom Gegenspieler. Und ich habe gesagt, was ist mit denen passiert?
Ja.
Der vorne hochanständig Anzug, Krawatte da war, hat sich verändert oder ja, ist zu einem Rowdy geworden.
Mhm.
Unglaublich.
Eben, das ist ja das Ventil. Es ist vielleicht ja auch noch irgendwo verständlich, dass die Leute sich so, also man muss sich ja auch ein Stück weit konform geben in unserem Alltag. Ja. Und im Fußball ist es wirklich eine Möglichkeit, so mal das, oh. Und dann ist aber natürlich der Schiedsrichter meistens die Person, die es irgendwie abfedern muss.
Ja.
Du kommst gerade zurück aus einer von einer längeren Reise und dann hast du mir erzählt, dass es sehr eine sehr intensive Reise war, auch, weil du es also Vipassana gemacht hast. Vipassana.
Ja. Genau, ja.
10 Tage Schweigeretreat.
Ja.
Ich habe das auch mal vor, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Was passiert dort?
Viel. In den ersten Tagen zu viel. Es war wirklich eine Überforderung dann auch für mich gewesen. Weil ja, du halt einfach viel nicht gewöhnt bist, dass du plötzlich nicht mehr darfst reden. Was ich allerdings nicht als extrem schwierig empfunden habe, sondern viel schwieriger habe ich empfunden, dass ich das Handy nicht mehr brauchen konnte, mich nicht mehr ablenken konnte. Auch nicht irgendetwas lesen oder einen Podcast hören oder ja, irgendetwas halt machen. Das habe ich als am schwierigsten empfunden, dass die Ablenkung einfach weggefallen ist. Und dann, wenn die Ablenkung wegfällt, dann bist du allein. Du bist allein mit deiner inneren Stimme, die manchmal nett ist, die manchmal auch brutal kann sein, die dann hinten vorne kommt und irgendwie von da dich auf Sachen hinweisen, dich kritisiert oder dann irgendwie dich auf Sachen auflöpft, die du vielleicht in dem Moment nicht willst hören oder wo du damit konfrontiert wirst, wo dann recht unangenehm kann werden. Aber dann in der Summe, also nach ein paar Tagen, pendelt sich das zum Glück ein bisschen ein. Und ich habe mich selten so entspannt gefühlt oder so, sag jetzt mal, so frei gefühlt wie in dem Retreat. Einfach, weil die Ablenkungen, wie auch, ich habe es am Anfang als Verlust empfunden, nachher dann aber ist es wie eine Last, die abgefallen ist. Weißt du, die ewige Erreichbarkeit, die weggefallen ist. Oder sich einfach auch mal mit sich beschäftigen, mal zuhören, was so die inneren Stimmen meinen. Was so alles ob sich kommt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Da habe ich auch recht viel gelernt in dieser Zeit über mich.
Es ist wie eine Diät, oder? Gegenüber von all dem, wo wir uns die ganze Zeit reinziehen und die Ablenkung. Ich finde das hochinteressant. Das ist wirklich, wenn ich mich frage, wo ich mich überall ablenke, das ist eigentlich nonstop eine Dauerbereislung.
Ja.
Kannst du uns erst erzählen, was passiert so in so einem Schweigeretreat? Also man checkt dich ein und dann dürfen wir nicht mehr reden.
Genau. Und der erste Schock kommt am ersten Tag, wo dann eigentlich die Leute sagen, es ist Tag 1 offiziell und es geht 10 Tage offiziell, aber eigentlich ist es schon der zweite Tag. Und du weißt, es wird einfach noch länger. Und am Tag 10 ist dann auch noch nicht fertig, weil du kannst dann noch nicht heim. Es ist dann erst am Tag 11 eigentlich fertig, weil am nächsten Morgen gehst du früh schon mit dem Bus wieder. Ich bin damals auf Bangkok ins Zentrum zurück und da sind es eigentlich 12 Tage. Und am ersten Tag, wo noch nicht der offizielle Start ist, am 8. am Abend, haben wir damals quasi das Gelübde abgegeben, dass man jetzt ab jetzt schweigen tut. Und dann ziehst du es durch 10 Tage. Und es hat so viele Fragen gehabt. Ich hatte so viele Fragen gehabt, meine Kollegen, die dort unterwegs waren. Wir sind gedrängt, sind Frauen und Männer, nur Männer. Wo ich einfach dachte, was geht jetzt in dem Kopf vor? Wieso steht er jetzt so dort? Wie schaut er jetzt dort raus? Was hat er für Gedanken? Geht es ihm auch nicht so gut? Oder geht es ihm heute echt gut? Oder Tränen in den Augen bei anderen, wo du beobachtest, wo du denkst, was ist jetzt echt da abgegangen? Ich würde jetzt dem gerne helfen und ihm reden oder ja, einfach irgendwie interagieren mit dieser anderen Person. Das kannst du halt nicht. Ist aber auch gut und macht auch Sinn, weil man total ja, mit bei sich alleine soll sein in diesen 10 Tagen. Und möglichst keine Ablenkung, auch nicht durchs Reden mit anderen, weil es ist schon so, das Reden beschäftigt einem und Interaktionen laufen einem auch nachher und das würde ihn eher ablenken, ja, von bei sich sein. Wir haben natürlich auch viel meditiert.
Sind am Morgen um 4 Uhr aufgestanden?
Ja, oder hätten müssen um 4 Uhr aufstehen. Wir können im Zimmer meditieren. Ich habe die Variante manchmal in Anspruch genommen, statt dann, sag jetzt mal, in Tempel zu meditieren, habe ich dann in meinem Bett meditiert. Und bin dann halt direkt aufs Morgen gekommen. Das hätte auch müssen dienen. Ich habe mich da nicht allzu stark verbissen. Das muss jetzt einfach alles so und so laufen. Sondern ich habe dann auch ein bisschen meinen Weg gefunden dort.
Aber man ist zusammengeworfen mit einer wild fremden Gruppe und wird dann so angeleitet.
Ja.
In der Meditation auch. Grundsätzlich. Ja. Wie sieht es am Tagesablauf aus?
Ja, es ist aber sehr viel Meditieren und du wirst eigentlich Schritt für Schritt angeleitet, damit du die Meditationstechnik kannst praktizieren. Und es geht vor allem mit dieser Technik darum, dass du dich fokussierst auf das, was in dir abgeht, in deinem Körper, irgendwelche Sensationen, sei es ein Kribbeln oder irgendwie etwas, was dir wehtut. Und du nimmst es einfach wahr, ohne Bewertung, ohne Beurteilung. Was noch schwierig ist, weil wir tun sehr oft beurteilen und bewerten. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke von dieser Meditation, dass man einfach alles vornimmt. Ist natürlich sehr stark angelehnt an Buddhismus und ich bin jetzt kein religiöser oder sehr spiritueller Mensch. Für mich ist das einfach so ein bisschen etwas, was noch auch dabei war. Und ich finde, es war spannend, auf das lohne ich mich ein. Aber sage jetzt mal, die Hauptmotivation war einfach auch, 10 Tage mal so etwas zu machen und zu überleben, zu überstehen. So ein bisschen wie das Militär.
Ah, das ist eine Challenge.
Als Challenge auch, ja. Also wie der ist. Die 21 Wochen ziehen jetzt einfach durch, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig wird. Ja.
Aber das kann ja nicht der der einzige Grund sein. Was war der Grund gewesen, sonst noch neben dem überhaupt einen Schweigeretreat zu machen?
Also das hat natürlich schon auch den Aspekt gehabt, wo ich gewusst habe, wenn ich 10 Tage mit mir alleine bin, dann bin ich mit meinen Gedanken alleine. Und dann bin ich wirklich mal nicht abgelenkt. Und kann mich mit gewissen Sachen beschäftigen, wo ich mich vielleicht sonst nicht beschäftigen tue. Und für mich ist es so ein bisschen wie eine Neuorientierung, was wollte ich in meinem Leben und was wollte ich weniger. Auf was lege ich mehr Gewicht und auf was vielleicht weniger.
Ja.
Und da sind mir natürlich schon auch sehr viele Sachen bewusst worden, wo ich sage, ich wollte jetzt in meiner Zukunft wieder mehr irgendwo ego-basiert in dieser Weltgeschichte rumlaufen, mich selber auch nicht so wichtig nehmen, gerade nach einem Match, wenn du halt mal einen Fehler machst, okay, das ist jetzt dein Fehler, aber die Welt geht nicht unter, du musst dich jetzt nicht so wichtig nehmen, musst jetzt nicht irgendwie so rumheulen, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast, anderen geht es vielleicht noch viel schlechter und ich versuche mich wieder auch mehr auf andere zu fokussieren, also vielleicht mal jemandem zu helfen, ohne dass etwas einen Gegenwert verlangst, einfach wieder mal anderen Leuten zu helfen oder für jemanden da zu sein, nicht immer allem nachlaufen. Gerade so ein zentraler Aspekt ist auch gesehen, einfach mal nicht mehr zu wollen. Also nicht, ich will heute am Abend ein feines Essen, ich will morgen das, ich will in die Ferien. Und gell, wenn ich dir das jetzt so erzähle, das ist Theorie. Weil ich bin nach dem Retreat auf Bangkok zurückgegangen und das Erste, was ich gemacht habe, ist ein super cooles Nachtessen, habe ich mir gegönnt mit der Freundin. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Tasche gekauft. Also ich,
weißt, Konsum!
Ja, es ist wirklich, ich gebe es ja nicht gerne zu.
Nein, aber es ist doch menschlich.
Ja, es passiert halt einfach. Aber nur schon sich dem wieder bewusst sein, was eigentlich wirklich wichtig im Leben ist, das war natürlich schon auch in diesen 10 Tagen ein wesentlicher Bestandteil gewesen. Auch zu schätzen, was man hat.
Ja. Und das sind so Erkenntnisse, die du jetzt gerade mitnimmst, oder? So, ich will nicht die ganze Zeit wählen und es geht ja sehr fest einfach um, es ist jetzt, es ist da und das ist wie okay.
Ja.
Wann war der härteste Moment gewesen?
Am Tag 1 habe ich wirklich nach dem Jetlag, nachdem ich fast nicht geschlafen habe, weil es unglaublich heiß war im Zimmer, habe ich das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht. Wir durften mit der Lehrerin reden und ich bin von der gesessen und hatte Tränen in den Augen gehabt und sie gefragt, ob das noch besser wird oder ob ich jetzt schon heimkomme. Und ich habe dann aber gewusst, ich ziehe es durch. Aber in dem Moment habe ich es nicht gefühlt, dass ich es schaffe. Aber zum Glück, wenn man dann ein bisschen Abstand gewöhnt, dann auch ein bisschen besser schläft, wird das auch wieder besser.
Ja, ich finde es faszinierend. Es gibt ja Leute, die das sogar noch in der kompletten Dunkelheit machen.
Puh, das habe ich mal gesehen. Das finde ich unglaublich. Das finde ich brutal. Ja, das könnte ich nicht.
Ja. Also das habe ich dann ganz verstanden, warum. Das ist dann wirklich voll, ja, vielleicht will noch weniger Ablenkung, oder? Ja. Das hat den Grund. Also ja. Du bist in einer dunklen Kämmerin 10 Tage eingesperrt und redest nicht.
Gottes Willen, nein, das ist, nein, könnte ich nicht.
Ja. Würdest du empfehlen?
Ja, hundertprozentig. Ja.
Ist das erste gewesen, was du gemacht hast, ja, in dieser Art?
Das erste.
Das letzte.
Habe ich aus Scherz gesagt, aber ich glaube, ja, man kann es auch in einer anderen Form machen und es muss meiner Meinung nach auch nicht das sein. Für mich geht es mehr so ein bisschen darum, einfach mal eine Auszeit, eine bewusste Auszeit im Alltag, auch nur schon wenn das 3 Tage sind, finde ich unglaublich wertvoll. Ob es jetzt das oder etwas anderes ist, spielt wie keine Rolle.
Ist es zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen gerade? Ist gerade irgendwie einiges passiert, wo du wirst müssen sagen, jetzt brauche ich gerade einen Reset?
Es hätte auch schon früher kommen können, würde ich sagen. Und das ist jetzt wirklich mal so etwas Positives am Algorithmus. Von Instagram, glaube ich, da haben wir das eingespült, der Retreat. Und das ist wirklich zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und ich habe gewusst, als ich das gesehen habe, das mache ich. Ich habe noch nicht gewusst, wann, wie, wo. Aber ich habe gewusst, ich mache es einmal.
Du hast vorher etwas Schönes gesagt, du hast gesagt, sich nicht immer nur wichtig nehmen. Und das ist lustig, das resoniert mega fest bei mir, weil ich irgendwie das gerade letzte wieder bei mir auch gedacht habe, so dass ich immer so das Gefühl habe, ich muss noch und ich sollte noch. Ja. Das ist, das wird auch noch erwartet von mir. Ja. Man nimmt sich wahnsinnig wichtig und ich frage mich auch, wo das kommt. Wie bist du aufgewachsen, Lukas? Wie hat man das Leben wichtig genommen in deiner Kindheit?
Ich bin sehr behütet aufgewachsen, habe unglaublich viele Freiheiten gehabt. Meine Eltern haben mich machen lassen, haben mich auch zu einer grossen Selbstständigkeit erzogen. Ich bin damals bin 5-mal in der Woche trainieren, wo ich noch Spitzenfußball gespielt habe, U15, U17. Bin mit dem Velo ins Training gegangen. Die 10 Kilometer habe ich alle mit dem Velo gemacht, weil ich das Busbillett musste selber zahlen. Die anderen sind dann noch abgeholt worden mit dem Auto. Eine McDonalds-Packung dabei drin gehabt. Und das Erste, wo der Kollege sagte, wo die Mami kam, ist, ja, aber hast du den Big Mac, hast du vergessen? Und ich auf mein Velo gestiegen. Ich dachte, okay, so könnte es auch sein. Bin aber sehr dankbar, dass ich die Selbstständigkeit quasi mitbekommen habe.
10 Kilometer von wo bis wo?
Von Litau auf Kriens, ja. Ja, genau, bin ich gefahren mit dem Velo und das war für mich einfach normal gewesen.
Was würdest du sagen, was war das Prägendste gewesen in deiner Kindheit, abgesehen von dem, dass du sehr selbstständig erzogen worden bist?
Ich glaube, dass schon auch meinen Eltern wichtig war, dass man im Leben, wie ganz viele, glaube ich, auch von dieser Generation Erfolg hat. Und Erfolg definiert sich halt durch einen Schulabschluss, einen guten Job, auch wie die Aussenwahrnehmung ist, dass man respektiert wird in der Gesellschaft, dass andere einem auch auf eine Art gern haben, nicht ablehnen. Ich denke, das ist schon auch ein zentraler Aspekt gewesen. Meine Eltern haben mich gefördert und gefordert. Sie haben aber auch, die haben mir das zwar nie gesagt, aber glaube ich, habe immer Leistung erwartet. Ich glaube, ich hätte sie enttäuscht, wenn ich die Kante nicht abgeschlossen hätte. Ich hätte sie enttäuscht, wenn ich im Sport vielleicht ja, den Weg noch ganz oben nicht gemacht hat. Das hätten sie mir nie gesagt, aber sie hätten, ja, glaube ich, gehofft, dass es gut kommt für mich. Weil sie denken, wenn ich Erfolg habe im Beruf oder im Sport, dann bin ich glücklich, wenn sie vielleicht so funktioniert haben. Für mich gelten natürlich auch heute andere Werte, aber das war sicher ein wichtiger Aspekt gewesen, sag ich mal, von der Erziehung. Das hat mich auch dazu gebracht, dass ich so zum Teil ein Getriebener bin. Also wirklich ständig einen gewissen Antrieb verspüren, etwas zu machen, etwas zu leisten. Und das tut manchmal dann auch gut, ja, da vielleicht wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, musst du es jetzt wirklich machen? Musst du jetzt in diesem Bereich gut sein? Oder kannst du auch vielleicht eben mal einen Fehler machen oder scheitern? Kann es jetzt halt auch mal sein, dass vielleicht jemand ja, mit dem nicht einverstanden ist? Das sind alles so Geschichten, ja, wo jeder mit sich herumtreibt. Es sind nicht immer die gleichen Geschichten, wo man ein Rucksäckchen hat, wo man dann manchmal Ballast abwerfen kann, manchmal auch weitertreibt. ja, das ist sicher etwas, was sehr prägend ist, aber weil ich jetzt meine Mami zulässt, aber es ist auch wirklich so, ich bin sehr, sehr dankbar für, ja, für die wirklich unbeschwerte Kindheit, die ich damals hatte. Ich hatte null Druck gehabt. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich bin nur auf dem Fußballplatz gesehen nach der Schule. Ich musste nie Hausaufgaben müssen machen. Und ich konnte nach Hause kommen. Natürlich schon Grenzen gegeben, aber ich, wenn ich halt mal ein bisschen später nach Hause kam, ich konnte später essen. Man hat sehr viele Freiheiten gehabt.
Du warst einfach ein smarter Du gewesen, oder? Wahrscheinlich.
Nein.
Nicht? Hast du eine schlechte Note heimgebracht?
Nein, also in der Primar habe ich wirklich nichts müssen lernen. Und in der Kante ist mir aber nicht mehr so einfach gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine erste Note war, glaube ich, 2,8 in der Physik. Die allererste Note an der Kante. Und ich bin heimgekommen und brüllte und gesagt, Mami, ich glaube, ich schaffe das nicht.
Klassiker. Ja, wenn man dort irgendwie im Gymnasium auf die Welt kommt, wenn es dann so Fächer gibt wie Physik.
Ja.
Also du hast gesagt, du wolltest Fußballprofi werden und hast dann die Matura gemacht. Und dann nach der Matura, was ist denn passiert?
Dann habe ich mal ein Zwischenjahr gemacht, bin reisen auf Australien, meine erste grosse Reise. Bin dort dann auch in die Schule gegangen. Meine Freundin hat eine Woche, bevor ich heimgekommen bin, Schluss gemacht. Habe ich gedacht, du hättest ja früher Schluss machen können.
Nein! Ja, wirklich.
Jetzt bin ich auf Australien gegangen, jetzt machst du eine Woche, bevor ich heimkomme, Schluss. Ja, das ist dann halt, hat dann dazugehört. Und in dem Zwischenjahr habe ich mega viele so kleine Jobs angenommen, wo ich finde, es ist gut, habe ich es gemacht. Ich habe im Kino geschafft, an der Kasse Popcorn gemacht. Ich habe auf der Baustelle geschafft. Wir haben mich nicht brauchen auf der Baustelle. Wir haben am Tag 1 dann verklickern, dass ich zwar geschätzt werde als Person, aber morgen musst du nicht mehr kommen. Weil wir könnten eigentlich nicht brauchen. Da habe ich so ein einfache Aufgaben bekommen, wie Mikroputzen oder am Gurtenfestival die Platten auf dem Rasen auflegen. Das sind so einfache Aufgaben,
die ich habe. Du bist das, was gemacht hat. Ja, die Platten.
Ja, Kaffee ist niemand ausgerutscht. Ja, das habe ich in meinem Zwischenjahr gemacht. Und dann habe ich Studium angefangen an der PA. PAZ hat es damals noch geheissen, PA Luzern. Bin lehren worden, bin sehr viel reisen in den Semesterferien. Und auch sehr gerne reisen. Ich bin zum ersten Mal auf Südamerika gegangen, nach Kolumbien. Das hat mir sehr gut gefallen. Dort habe ich so ein bisschen Blut geleckt am Reisen. Und versuche jede Minute, wo ich reisen kann, wenn es natürlich irgendwo kombinierbar ist mit dem Fußball. Das Schöne ist bei mir, ich kann überall auf der Welt trainieren.
Ja.
Ich habe jetzt in meinen Ferien sozusagen täglich trainiert.
Was trainierst du? Wie trainierst du?
Ich trainiere unterschiedlich Kraft, Ausdauer, also Intervalltraining, Sprinttraining, muss ich auch immer wieder machen, noch viel mehr im Alter, damit ich langsamer wird. Ja, es ist sehr, sehr umfangreich und vor allem auch sehr vielfältig. Als Schiedsrichter musst du ja ausdauernd sein, aber auch schnell. Du musst irgendeinen guten Mix haben, weil wenn der Cristiano Ronaldo auf der linken Seite in einem Konter abgeht, dann musst du ihm einigermaßen hinten nachher mögen.
Mhm.
Und das ist dann schon ein Challenge, ja. Aber ich mache es sehr gerne.
Und gesehen muss man auch noch gut können, oder?
Gesehen, ja. Das hätte man gut können. War von Vorteil. Ja. Wobei auch viel beruht auf einem Bauchgefühl. Also man sieht auch nie alles hundertprozentig so, wie man es auf den Bildern sieht im laufenden Spiel. Viele so kleine Sachen nimmt man einfach wie wahr und setzt dann eins und eins zusammen und kommt zu einem Entscheid.
Du bist jetzt 2020 FIFA-Schiedsrichter. Wie wird man denn das? Wie geht denn der Prozess? Weil ich mag mich auch erinnern, einmal gehört zu haben, dass das sehr auch ein Zufall ist, wer wo wie denn einem entdeckt.
Mhm.
Also man kann sich nie bewerben und sagen, ich würde gerne
FIFA-Schiri werden.
Ich würde gerne FIFA-Schiri werden.
Ja, das kannst du schon. Es geht dann einfach relativ lang, bis du wirklich wirst. Also ich sage jetzt mal, ein grosser Teil ist Ausdauer. Einfach dranbleiben als Schiedsrichter. Aber wir haben vorher Situationen miteinander. Ich habe dir erzählt, wie es damals zu einem Spiel abgebrochen ist. Und es hat noch andere Momente von meiner Karriere gegeben, die nicht so einfach waren, wo ich am liebsten alles hinschmeissen wollte. Das heisst, du musst relativ dranbleiben. Ein gewisses Talent wahrscheinlich auch haben. Ein gewisses Fußballverständnis ist sehr, sehr wichtig. Und dann steigst du quasi von Jahr zu Jahr, kannst du aufsteigen. Dann fährt es an bei Junioren C, B, A, 5. Liga, 4. Liga, 3. Liga, 2. Liga, 2. Liga Inter, 1. Liga Classic, 1. Liga Promo, Challenge League, Super League. Und am Zeitpunkt, wo du Super League bist, kommst du als FIFA-Schiri in Frage. Vorher nicht. Also nur Leute aus der höchsten Liga können FIFA-Schiedsrichter werden. Und du hast mich auch ein bisschen auf so eine gewisse Zufälligkeit angesprochen und ich sage es nicht gerne, aber man muss schon realistisch sein. Man muss auch Glück haben. Man muss Glück haben, dass man zum richtigen Zeitpunkt performt. Oder vielleicht auch jemand einem sieht, der sagt, ich sehe Potenzial in dem. Nehmen wir ein Beispiel von mir, wo ich in die erste Liga gekommen bin, in der dritthöchsten Liga. Ich habe die ersten drei Matches Inspizienten oder Observer, nennen wir sie auch, Beobachter gehabt, die vor Ort sind, die einen guten Lukas Fähnrich gesehen haben. Sie hätten aber auch vielleicht einen nicht so guten Lukas Fähnrich sehen können, einen, der viele Fehler macht oder wo vielleicht der Match entgleitet wäre. Wenn ich in dem Erstligamatch, in dem ersten, keine gute Leistung gebracht hätte, wäre ich vielleicht zwei, drei Jahre in der Erstliga geblieben und hätte so, weil ich nachher vielleicht dann irgendwo zu alt geworden wäre, nie mehr den Sprung nach oben geschafft. Also die Komponente Glück, ich glaube, da muss man ehrlich sein und das braucht man oder muss man auch in Anspruch nehmen als Sportler.
Mhm.
Wer sagt, es liegt nur an mir und ich bin hundertprozentig verantwortlich für Erfolg? Das ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt.
Also nie?
Nein.
In keiner Branche?
Nein, es braucht immer auch Leute, die einem glauben, die einem fördern, die einem überhaupt die Chance geben. Das ist wie als Radiomoderator wahrscheinlich, wenn du die Chance nie bekommen hättest als Junge. Weil die Leute ständig sagen, ja, aber du bist noch jung, das ist die Erfahrung noch nicht. Ja, wenn sollst du die Erfahrung sammeln, wenn nicht jetzt?
Mhm.
Dann muss dir jemand das Vertrauen auch geben.
Ja, absolut. Voll. Es gehört immer irgendeine Kombination von allem dazu. Und dann aber gleichzeitig eben in dem Moment, wo man die Chance hat, dann die vielleicht auch verfolgen und packen. Ja. Und das hast du gemacht.
Ja.
Und bist vom einen zum nächsten, zum übernächsten gekommen. Und irgendwann kommt dann FIFA und sagt, Lukas, wir hätten dich gern.
Ja, also respektive der SFV meldet mich und FIFA tut dann das bestätigen.
Ja.
Also FIFA tut eigentlich in der Regel immer bestätigen, außer es ist irgendetwas vorgefallen, was jetzt da sehr relevant wäre.
Und was verändert sich denn? Was ist man denn nachher, wenn man FIFA-Schiedsrichter ist?
Ja, man hat einfach den FIFA-Badge auf der Brust und das ist schon ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Man weiss, jetzt kann man international Match pfeifen, nicht nur in der Schweiz und hat noch so viele schöne Momente vor sich international, grosse, schöne Stadien mit vielen Leuten, wichtigen Match und das kommt alles noch in dem Moment. Oder vielleicht halt auch nicht bei gewissen Leuten, das geht natürlich nicht bei allen. Aber das stellt man sich dann natürlich vor oder davon träumt man und da freut man sich drauf, wenn dann der erste Match kommt im San Siro oder im Celtic Park, wo ich zwar nicht pfiffen habe, aber als Nummer 4 dabei gewesen bin oder in Ungarn, Holland vor 60'000, wenn du plötzlich in der Mitte stehst und so ein Match pfiffst, ist das ja ein unglaubliches Glücksgefühl. Also es ist eine riesen Droge. Ich glaube, ich werde das auch mal vermissen, wenn ich es nicht mehr habe. Muss ich ehrlich sein.
Sind wir eigentlich ganz normal pensioniert mit 65 oder ist es ein bisschen früher als Schiedsrichter?
Es gibt keine Limiten mehr, Alterslimiten. Aber man muss realistisch sein. Also bis 80 will ich nicht auf dem Platz stehen.
und also einerseits ist die Grösse, dann die Professionalität, auch die Qualität auf dem Feld, wo dann alles, also sie sind einfach top of the pops, oder? In dem Moment, wenn wir FIFA Schiedsrichter sind. Also einerseits ist es so, das ganze Setting, das sich verändert, das Stadion wird grösser, der Fußball wird irgendwie qualitativer, der Druck wird vielleicht auch grösser, oder? Und andererseits, hast du sogar gesagt, du bist auch nicht immer nur der Schiedsrichter, sondern du bist auch als vierten offiziellen Teilweise, manchmal auch als Fan-Richter?
Nein, das aber als Videoschiedsrichter bin ich auch viel unterwegs.
Und das kann man wählen?
Nein, da werden wir aufgeboten von der UEFA.
Ja.
Aber in welcher Funktion das ist.
Okay, und also dann kommst du quasi im Plan über und dann wirst du aufgeboten und dann heisst es so und so. Wieso bist denn du nie ein Linienrichter? Das würde ja noch passen vom Namen her.
Ja, genau. Da spezialisiert man sich ab der Zweitliga, Erstliga, geht man entweder den Schiri-Weg oder Assistentenweg. Das sind so wie zwei Jobs.
Gut, ja. Du siehst, jetzt kommen die naive Fragen. Ich möchte nochmal zurück zum Anfang, Lukas. Wie lebt man damit, dass man weiss, es ist immer eine Seite gegen einen? Wie machst du das konkret, wenn so die Stimmen kommen in dir rein? Sagen, ja, das ist nicht gut gewesen und dort wieder ein Fehler und so. Wie machst du das jetzt ganz konkret?
Ja, gell, das ist ein mega Prozess. Also der Prozess habe ich vor ein paar Jahren habe ich da ernsthaft wirklich beschritten und ich habe mit Psychologen zusammengearbeitet, die mich dort unterstützt haben, weil ich wo grundsätzlich immer jeden Tag besser werde und ich habe gewusst, dass der Umgang mit Fehlern dass das ein wesentlicher Aspekt von meinem Skileben ist, dass ich auch, wenn ich daraus lernen kann, ein besserer Skiri werde. Und ja, mir hört die Stimme, mir nimmt sie wahr, das ist mal Punkt 1, dass man sie überhaupt wahrnimmt und sich nicht einfach triggern oder irgendwelche Handlungen nachher ausführt, die einem ins Verderben reitet, sozusagen. Und in meinem Fall sind das manchmal Selbstgespräche. Also ich führe dann, das ist vielleicht ulkig, aber ich führe dann irgendwie ein Selbstgespräch daheim und rede mit mir selber. Oder ich höre gar nicht, ich mache einfach etwas anderes. Ich sage, okay, die Stimme, da kommt jetzt irgendeine Kritik, da wird jetzt irgendetwas triggern und jetzt gar nicht Sport machen, jetzt gar nicht trainieren. Oder ich mache das Telefon, oder ich lasse manchmal einfach auch vorbeiziehen. Also wenn ich mich gut fühle, dann geht es halt einfach vorbei. Dann weiss ich, in einer Minute, zwei ist es vorbei. Was mir nicht gut tut, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich auf die Stimmen eingehe. Also wenn du so quasi, sag jetzt mal, in Infight gehst oder fährst auf argumentieren und dich versuchst rechtfertigen gegenüber dir selber, dann bleibst du wie hängen und dann hört es auch wie nicht mehr auf. Also ich muss dann dort irgendwann wieder mal rauskommen und sagen, ja gut, jetzt habe ich halt den Fehler gemacht und jetzt ist das so, das kann ich nicht mehr ändern. Das nächste Mal versuche ich es so und so zu machen, Punkt. Aber wegen dem bist du trotzdem noch ein Schiedsrichter, der das Spiel auf diesem Niveau leiten kann. Also musst du dich wegen dem nicht selber zerfleischen.
Ja, und ich stelle mir herausfordernd vor, dass es eben dann selten vorkommt, wenn du einen guten Job machst, dass die Leute sagen, es war ein guter Job gewesen, aber du hörst es sehr, sehr schnell, wenn es eben kein guter Job gewesen ist.
Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, es tönt komisch, aber ich gebe mir dann das Lobby selber. Ja. Also ich tue dann wie nach einem Match selber, ich habe immer ein Bewertungssystem, das ich anwende auf meine Match. Und wenn ich dann auch wirklich gut gewesen bin, dann kommt halt auch dementsprechend eine gute Bewertung für mich selber raus. Und dann sage ich mir das aber auch, oder werde ich mir dem bewusst, ich schon nicht vorspiele, sage, oh, super gemacht heute, super. Aber ich weiss noch, hey, mal, hast du einen guten Match gemacht, das habe ich jetzt so registriert, das habe ich so wahrgenommen. Weil sonst bist du nur immer im Negativen innen oder nur immer auf Fehler, sag jetzt mal, schauend oder auf das, was du vielleicht nicht so gut machst und das tut sicher einem längerfristig nicht gut.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du in Kontakt gehst mit Leuten, eben, je nachdem in welcher Seite, aber eben, wenn man einen Job macht, wo man weiss, man kann es nicht allen recht machen, dann kommt immer irgendetwas kritisch. Ja. Was ich jetzt aber gerade mitnehme, und ich meine, den Transfer kannst du ja wirklich auf jede Funktion und jeden Job machen, das Lernen mit sich selber irgendwie in Einklang zu kommen und sich selber zu bewerten, ist etwas, was man, glaube ich, alle lernen könnte. Was ist das für ein Bewertungssystem von dir?
Ich habe sowieso sieben Aspekte von der Spielleitung, die ich wichtig finde, die einen guten Schiedsrichter ausmachen. Und so bewerte ich mich. Und ein Aspekt ist eben zum Beispiel spielentscheidende Fehler machen oder eben nicht machen, das ist aber nur ein Aspekt von sieben. Und darum, ich habe davor erzählt, von diesen Blicknoten beispielsweise, kann das sein, dass sich meine Bewertung massiv unterscheidet von der Bewertung zum Beispiel eben von dieser Zeitung.
Ja.
Und das geht mir auch, oder das verhindert eine gewisse Ohnmacht. Ich habe das Gefühl, ich habe sie in meinen eigenen Händen. Oder auch nach einem Fehler ist nicht fertig. Ich weiss jetzt halt einfach, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe noch andere sechs Aspekte von einer guten Spielleitung, die ich jetzt berücksichtigen kann, auch nach dem Fehler, während dem Spiel. Also gebe ich jetzt dort vielleicht noch ein Prozentchen mehr Gas. Und das gibt mir dann Handlungsfähigkeit und keine Handlungsunfähigkeit, die für mich, die ich gelernt habe, das ist das, was mich am meisten belastet, wenn ich merke, ich habe es nicht mehr in meinen eigenen Händen. Es passiert etwas mit mir, wo ich nicht mehr steuern und beeinflussen kann. Das ist, ja, das...
Also Gedankenmensch jetzt, oder wie?
Ich meine es mehr auf Kritik bezogen Kritik. Oder auch mediale Kritik. Das hat es natürlich auch schon gegeben, wo man dann wie merkt, hey, da kommt etwas über mich, fegt etwas hinweg, wo ich nicht mehr in meinen Händen habe. Ich kann jetzt nur noch beeinflussen, wie ich damit umgehe. Aber was jetzt da gerade passiert mit mir, das habe ich nicht mehr in meinen Händen.
Und was machst du mit dieser Erkenntnis?
Ja, mich abschalten von, sage jetzt mal, so Berichterstattungen. Also ich lese auch nur noch ganz, ganz wenig. Nicht aus Ignoranz, einfach weil ich mich selber schützen will. Ich höre auch nicht mehr längst auf alle. Habe ich viel zu viel gemacht früher. Ich habe so einen Kreis an Leuten, die ich weiss, sie geben mir ein ehrliches Feedback. Sie sind ehrlich, manchmal auch hart, ehrlich, das tut dann manchmal auch weh, aber es muss so sein, wo ich weiss, auf das Feedback kann ich vertrauen. Und das ist Das ist auch gut gemeint. Es gibt ja auch die Leute, die dir ein ehrliches Feedback geben, aber es nicht gut meinen mit dir. Mm. Von denen will ich kein Feedback. Auch wenn es vielleicht inhaltlich korrekt ist, weil du weißt ganz genau, das ist nicht gut gemeint. Und dann kann ich es auch nicht annehmen.
Mm-hmm.
Aber wenn ich weiss, die Person meint es gut mit mir, dann kann ich es annehmen.
Und das Feedback kommt unaufgefordert oder das verlangst
du? Beides.
Ja. Ja.
Wenn es mich stark beschäftigt, frage ich nachher. Den Leuten ja. Und dann mache ich das Telefon und wir treffen uns, nehmen den Kaffee zusammen und tauschen uns aus. Also gerade im Schiedsrichterbereich habe ich zwei, drei Leute, die ich fest vertraue. Und wo ich weiss, wenn die mir etwas sagen, dann meinen die es gut mit mir. Und das hat auch Hand und Fuß.
Ich denke gerade, wie fest das mir auch gut tun. Oder anders gesagt, wie wenig, dass man das macht. Weißt du, so einen Circle of Trust zu haben und zu sagen, hey, los mal, oder gib mir doch mal ein ehrliches Feedback. Und dann wirklich so, dass die dann können an dem wachsen, weil man weiss, hey, man hat Leute im Umfeld, die einen weiterbringen wollen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Ärzte, die Teams, die das machen, extrem viel besser werden als die Teams, wo die Fehler- und Feedback-Kultur nicht besteht, oder?
Ja, und es ist auch nicht ganz einfach, das jetzt zu machen, weil...
Nein, das ist mega
deep. Du weißt, du kommst schon da ein Feedback über, wo der weh macht, oder? Wir haben vorher von tief reingehen geredet, oder? Wo dich wirklich trifft, wo dich beschäftigt. Und das Mindset reinzubringen und zu sagen, ich bin empfänglich für so ein Feedback, das ist nicht einfach und das gelingt mir auch nicht immer. Und ist mir schon gar nicht gelungen vor 10, 15 Jahren.
Aha.
Aber das wäre das Ziel. Und das klingt mir zum Glück heute immer mehr. Und ich habe gemerkt, das hat mich brutal viel besser gemacht.
Ja.
Und wenn dann die Erkenntnis kommt, hey, es tut zwar weh, aber hat mich viel besser gemacht, dann motiviert das natürlich auch, das zu machen. Aber ich verstehe genau, was du meinst.
Ja, wahrscheinlich ist die Akzeptanz, dass wahrscheinlich jedes Feedback, das dann nicht gerade nur positiv daherkommt, dass es am Anfang immer ein bisschen weh tut. Ja. Wahrscheinlich bringen wir das ja gar nicht weg. Aber zu wissen, dass es nachher eben die Dinge kannst du daraus rauswachsen, das ist das, was du sagst, oder? Wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, voll. Und manchmal muss man wirklich auch nachfragen, weil die Leute, gerade in der Schweiz, sind nicht so darauf trainiert, dass sie einem ein Feedback, das vielleicht gut gemeint ist, aber nicht so positiv für dich ist, dass sie einem das ungefragt mitgeben.
Ja.
Oder du weißt, wie man ist unglaublich freundlich und wie da Kritik zum Teil verpackt wird, finde ich sehr, sehr spannend. Kenne ich auch, mache ich zum Teil auch so. In Deutschland läuft es ein bisschen anders. Oder Kaya Janar hat mal gesagt, mit den Schweizer, wenn er telefoniert, braucht es immer einen 5-minütigen Vorlauf, bevor man das Telefon abhängen kann. Und da gibt es so Codewörter, man sagt, also, oder okay, wo man so. Möchte,
ja, genau.
Langsam sollte das Gespräch zu Ende gehen.
Also.
Und der Deutsche sagt dann vielleicht einfach, ciao.
Tschüss.
Und so, sorry,
und
ich
rufe
schon mal an, sind wir fertig?
Das ist so gut.
Natürlich sehr überspitzt.
Sehr gute Beobachtung, das ist extrem, wir lernen das irgendwie nie. So. Oder auch sich selber zu loben. Das ist dann das andere, das wäre dann das Gegenteil.
Ich glaube, damit haben wir auch Mühe, oder? Wir Schweizer.
Ja, ich glaube auch. Oder was, wo kann ich selber darauf stolz sein und sagen, das habe ich jetzt gut gemacht. Darum toll, wenn du am Schluss von jedem Match rauskommst und sagst, dort habe ich für mich eine Liste und das ist ein erster Schritt und der zweite Schritt nach ein Feedback von Leuten, die kompetent sind und dir ein konstruktiv ein Feedback geben. Lukas, wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Meine Freundin. Sie wohnt in Norditalien. Und jetzt haben wir uns schon 2 Wochen nicht mehr gesehen. Weil sie ein bisschen früher heimgegangen ist. Nicht so lange können wegbleiben. Sicher ihre, meine Liebsten, meiner Familie. Wir haben vorher darüber geredet, auch ein bisschen weniger selbstlos zu sein, ein bisschen weniger egoistisch zu sein. Das gibt auch 1-2 Projekte, wo ich möchte anreissen, um anderen Menschen zu helfen. Etwas zurückzugeben, weil ich auch sehr privilegiert bin. Das ist sicher ein Punkt. Und natürlich im Fußball, weil das ist jetzt auf dem Papier nicht nur noch 50% mein Job, 80%. Das heisst, ich werde mich da in den nächsten Wochen, Monaten extrem reingeben und ich freue mich brutal auf die neue Saison und auf alles, was kommt. Bin mega motiviert und hoffe, dass ich mich vielleicht noch mehr mit Fußball beschäftigen, dass ich noch besser kann werden.
Auf welchen Match freust du dich besonders? Weißt du schon, was da alles auf dich zukommt?
Ja, aber das darf ich dir nicht sagen. Also genau ein Match, wo ich bis jetzt im Aufgebot habe. Das ist ein cooler Match zum Einstieg von der Saison. Und auf den freue ich mich sehr. Und alles, was da kommt, international weiss man halt nie Monate voraus. Es kommt in der Regel 2-3 Wochen vorher, erfahrt man, wo man dort Match hat.
Ah wirklich? Da muss man mega flexibel bleiben.
Ja, da muss man flexibel sein.
Aber du hast nicht einfach so in die Ferien während der Saison?
Nein, während der Saison nicht. Nein, das ist so. Darum habe ich es umso mehr genossen jetzt in der Zwischensaison.
Das ist eigentlich normalerweise meine Abschlussfrage, aber jetzt muss ich gleich noch schnell nachfragen. Wieso ist das so spontan? Wieso wird das so flexibel?
Ja, gell. Also du kannst dir vorstellen, wenn jetzt am Wochenende ein Match gehabt ist, wo ein bisschen kontrovers war, vielleicht 1-2 Entscheidungen gegeben hat, die diskutiert werden, macht es keinen Sinn, dass der nächste Wochenende vielleicht ein Schiedsrichter kommt, der irgendwo involviert war in die Kontroverse, weil er vielleicht Videoschiedsrichter war von dem Spiel oder vierten Offiziellen oder sogar gepfiffen hat. Dann müssen wir quasi nach jedem Wochenende müssen wir relativ viele Anpassungen machen im Aufgebot. Und darum wird das so kurzfristig, kommt man Bescheid über, wo man nachher weiss, wo man die Match leiten oder das Videoschiri im Einsatz ist. Und international wird eigentlich noch viel kurzfristiger angesetzt. Da musst du wirklich einfach flexibel sein und das bin ich auch mittlerweile. Vorher war es schwieriger, als ich noch als Lehrer geschafft habe, 50%. Dann ja, ist es manchmal schon ein Jonglieren und grosse Dankbarkeit gegenüber dem Arbeitgeber, der das mitgemacht hat.
Ist das der Grund, wieso du das aufgehört hast?
Ja. Ich wollte nicht mehr auf diesen beiden Hochzeiten tanzen und ich musste mir ehrlicherweise eingestehen, dass irgendetwas immer leidet.
Ja.
Entweder etwas vom Beruf oder einer von den beiden Berufen, Privatleben, Freunde, Familie. Ja.
Ich freue mich, dich in dem Fall an irgendeinem Match zu sehen. Hoffentlich. Am Bildschirm. Und wird, glaube ich, jetzt, wo wir so miteinander uns austauscht haben, ganz einen anderen Blick haben auf die Arbeit vom Schiedsrichter. Merci vielmals für das schöne Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, sind ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.